Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Es ist Tag 1 nach dem Stiftel-Derby, wie ich es, glaube ich, vor 3 Jahren mal irgendwann genannt habe, nachdem wir in vielen getrennt sind mit 1860, aber leider mit dem Gastronomen, der uns irgendwie peinigt, vereint. Und ja, es war jetzt nicht so unglaublich erfreulich, aber da haben wir noch relativ viel Zeit, um uns tief diesen Themen zu nähern. Wir sind heute mal wieder zu dritt an einem Ort. Das freut mich ungemein. Martin, Bene, servus. Schön, dass ihr hier seid.
Danke für die Einladung, Marco.
Servus. Auch an diesen ungewöhnlichen
Sonntagmorgen. Ja.
Absolut.
Wir haben einen wunderschönen Filzkorb auf dem Tisch stehen heute und hoffen, dass wir damit nicht noch mehr Audioprobleme verursachen als sonst. Aber wir sind sehr experimentell unterwegs heute. Ich habe mal wieder zwei Leute hier, die richtig motiviert sind, richtig Bock haben. Und wahrscheinlich Riesenbock haben, sich heute 5 Spiele hintereinander reinzuziehen. Ich würde auch sagen, wir lassen heute mal wieder Totopokal an den Tisch fallen, oder? Ist das okay für euch?
Oder ich war bei beiden Spielen, kann kurz berichten, aber ich glaube, wir haben genug anderes. Ja. Aber bevor wir reinstarten, ich habe noch ein anderes Thema, was vielleicht sonst unter den Tisch fallen würde, wenn wir irgendwie jetzt uns auf die Profis stürzen. Und zwar
E-Sports ist zurück.
E-Sports ist nicht zurück. Ja. Ich würde euch gerne ein Video zeigen, wo wir die Audiospur dann vielleicht auch hier einschneiden sollten. Sonst ist es für die ZuhörerInnen wahrscheinlich ein bisschen blöd. Aber das finde ich ist eins der emotionalsten Videos von FC Ingolstadt in den letzten Jahren. Und ich glaube, haben aber noch nicht so viele mitbekommen. Deswegen sollte man das einmal hervorheben. Und zwar von den Schanzer Blindenfußballern. Ich spiel's einfach mal ab.
Ja, liebe Schanzer Familie, wir stehen hier in Dortmund bei strahlendem Sonnenschein und wir haben uns viel vorgenommen für diesen Spieltag hier. Mein Vater, unser Trainer Peter, konnte es leider nicht mehr miterleben, aber deswegen haben wir heute alles gegeben und haben wirklich, wir können echt stolz sein, wir haben wirklich 2 ganz große Ziele erreicht. Wir haben unseren ersten Punkt geholt und wir haben auch das erste Tor geschossen, sogar 2 Tore heute geschossen. Und deswegen steht auch der Ilke und der Elli hier. Das sind unsere Torschützen. Heute Ilke aus dem Spiel raus. Elli hat den 8 Meter verwandelt. Und so stand es dann zum Schluss nach einem intensiven Spiel 2:2. Und jetzt haben sich die Jungs, die ganze Mannschaft, wirklich redlich verdient nach den letzten Monaten.
Gute Meldung, ja, an der Stelle.
Genau, also die Blindenfußball, über die wir, glaube ich, hier im Podcast noch nie so wirklich gesprochen haben, die es, ich glaube, seit über einem Jahr mittlerweile gibt, die jetzt auch schon einige Spiele bestritten haben in der Zeit auch ja, schon deutliche Ergebnisse gegen sich zum Teil hatten, aber nie oder immer ja, unglaubliche Freude irgendwie an diesem Sport ausgestrahlt haben, dann vor kurzem in Ingolstadt zum ersten Mal Gastgeber sein durften, aber zeitgleich einen absoluten Schicksalsschlag mit dem Tod ihres Trainers hatten und jetzt einige Tage oder Wochen drauf im Endeffekt dieses Erfolgserlebnis hatten. Also ich glaube, das kann man auf jeden Fall mal hervorheben und sollte auch sehr, sehr hoch wertgeschätzt werden. Ich durfte auch einmal zuschauen beim Training, ist wirklich sehr interessant. Also jeder, der mal die Möglichkeit hat, das sich anzuschauen, sei das wärmstens ans Herz gelegt. Das nur so mal vorneweg, bevor wir jetzt reinstarten und uns wieder über Business-Profi-Fußball unterhalten. Ich glaube, es gibt im Fußball so viele nischige Themen, die zeigen, was dieser Sport auch sein kann und vielleicht nicht nur großes Geschäft, großes Geld. Genau.
In Frieden.
Und wie du jetzt den Boden.
Peter, genau. Dazwischen noch. Und wie wir den Bogen jetzt wieder spannen, weiß ich noch nicht genau, aber es ist wirklich, finde ich gut, für einen guten Anfang. Einfach mal sich nochmal auf was anderes zu besinnen. Wir haben ja auch immer gesagt, wir reden hier auch mehr über den Gesamtverein als nur über die Profimannschaft, was wir immer nicht so ganz gut schaffen. Aber wir lassen es langsam wieder einstreuen, ab und zu. Du bist unser Beauftragter dafür, Martin, das machst du sehr gut. Fühle dich auf den Rücken getätschelt.
Danke, danke.
Ja gut, dann kommen wir zurück zu alltäglicheren Geschichten. FC Ingolstadt. Ich weiß gar nicht, hatten wir letztes Mal über unsere Zielausrichtung für die Saison schon gesprochen gehabt? War das schon Teil?
Wir hatten drüber, glaube ich, gesprochen, wussten aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass zeitgleich, als wir aufgenommen haben, auf dem Saisonfest oder auf dem Saisoneröffnungsfest irgendwie öffentlich ausgerufen wurde, dass wir die Plätze 1 bis 3 als Ziel vorgeben.
Ja, dann können wir doch damit noch anfangen, oder? Ja. Wie findet ihr denn das, dass wir das erste Mal, also ich weiß gar nicht, haben wir das jemals gemacht, öffentlich, den Aufstieg als Ziel ausgerufen? Ich kann mich nicht erinnern.
Ich auch nicht, also in dieser Deutlichkeit auf keinen Fall.
Also wir halten uns ja immer zurück, was Ziele angeht, aber auch das höchste Ziel quasi, also okay, höchste wahrscheinlich Meister, aber Aufstieg ist schon neu. Und ich fand es eigentlich erstmal befremdlich im ersten Moment.
Also man kann ja der Transparenz weise auch sagen, dass Beni und ich nach dem Testspiel gegen Ulm kurz noch Didi abgefangen haben und ihn gefragt haben, was denn das Saisonziel ist, und er das dann auch uns so gesagt hat und wir, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen perplex waren und wahrscheinlich noch perplexer, als es dann auch quasi so in den Medien stand. Beni, wie siehst du es?
Also das hat ja zwei Medaillen und also wenn du dir das intern die Vorgabe machst, dann auf Rückfrage, wie es dann hieß, also wenn man gefragt wird, das so zu äußern, also ist ja nochmal was anderes, als wie wenn man dann sagt, hier, man geht sehr, sehr offensiv damit um. Aber also ich finde es gut, dass man sich transparent Ziele setzt und auch hohe Ziele und die dann angeht, aber das hat natürlich auch eine gewisse Fallhöhe einfach oder bringt es mit sich. Und man ist dann schon quasi auch unter Druck, wenn dann mal auch sehr schnell vielleicht die ersten Spiele nicht so laufen. Und dann kann es auch schnell dazu führen, dass dann Unruhe reinkommt. Aber man muss ja auch sagen, jetzt so ein bisschen also das Gegenteil im Vergleich zu den letzten Saisons, wo dann eher so ein bisschen auch sich nicht klar positioniert wurde, finde ich eine klare Positionierung auf jeden Fall deutlich besser. Und was dann in der Form macht, das ist dann nochmal die andere Geschichte.
Ja, das ist so ein bisschen das Wilde, deswegen kämpfe ich auch immer noch mit mir, weil ich ja jedes Jahr eigentlich auch gesagt habe, und wir in den Podcast auch jetzt ja oft darüber gesagt haben, naja, wir sind sehr ambitionslos oft, dass irgendwie, eigentlich musst du ja immer aufsteigen, du bist eigentlich Favorit, alle sehen dich irgendwie als Aufstiegsfavorit, aber selber ist immer so, ja, weiß nicht. Und das haben wir eigentlich immer angekreidet und ich fand das nie gut. Und jetzt dieses Jahr finde ich es aber andersrum irgendwie nicht gut, wenn man denkt, okay, wir sind halt irgendwie nicht mehr Favorit nach den letzten zwei Jahren.
Ja, also dieses Jahr ist irgendwie gefühlt das erste Jahr, seit wir Drittligist jetzt irgendwie sind, wo keiner so wirklich danach gefragt hat, ob der FC Ingolstadt sich jetzt als Aufstiegsfavorit sieht oder sich als
den Aufstieg als Ziel sieht. Umfrage irgendwie eine Stimme irgendwie für uns als Aufsteher, egal. Ne?
Genau.
Also, weiß nicht. Und dann haben wir letztes Mal darüber gesprochen, naja, jetzt haben wir einen mutigen Schritt mit der Trainerposition gemacht, bei dem wir halt auch sagen müssen, naja, das müssen wir jetzt halt durchziehen und halt auch einfach dazu stehen. Und dann gleichzeitig aber, wie du schon sagst, dir dann gegebenenfalls damit auch noch ein Unruheherd ins Haus holen könntest, wenn du sagst, naja, wir wollen unbedingt aufsteigen. Habe ich ein bisschen Bauchschmerzen vor der Medaille.
Es ist natürlich jetzt auch gefundenes Fressen, weil ich glaube, es gab nicht so viele Drittligisten, die das so kommuniziert haben. Also, ich weiß nicht, ich würde jetzt mal Dresden noch als irgendwie favorisieren, aber ob die es so kommuniziert haben, weiß ich nicht. Und natürlich ist es jetzt gefundenes Fressen, also du hörst es schon in der Berichterstattung immer, so dieses, der selbsternannte Aufstiegskandidat FC Ingolstadt und so. Klar, ich meine, ich finde es erstmal grundsätzlich gut, wenn die Mannschaft sich das als Ziel setzt, und wir haben oft in der Vergangenheit gesagt, naja, dann steht doch auch zu dem, was ihr intern euch als Ziel setzt. Aber du bist halt am Ende auch an deinen Zielen irgendwie gemessen, und wenn du so eine nachhaltige Entwicklung und Sabrina eigentlich aufbauen willst, ist irgendwann wahrscheinlich die Frage, wenn du Ziele krachend verfehlst zum Beispiel, musst du dann nicht eigentlich Konsequenzen ziehen? Also, ja, du machst irgendwie unnötig irgendwie wieder so ein Diskussionsthema dann auf.
Es ist halt gerade für die Anfangsphase, gerade für die ersten Spiele, wo sich einfach einiges noch finden muss, also birgt es dann schon auf jeden Fall Gefahren. Aber also wie erwähnt, wir haben auch oft genug die Ambitionslosigkeit kritisiert. Und das ist ja dann auch das genaue Gegenteil. Deswegen an sich finde ich es gut, und wie Martin auch das gerade gesagt hat, aber du musst halt in den ersten Spielen auch schnell Ergebnisse und Punkte liefern, sonst bringst du auch eine Unruhe rein.
Ja. Ich würde sagen, wir geben die Frage mal nach draußen, oder ob das gut oder schlecht ist, dieses Saisonziel zu offensiv zu
kommunizieren. Ist das was dich tief umtreibt? Was die Leute da draußen dann darüber denken über unser Saisonziel. Weil ich hätte das Gefühl, dass das was super was wäre für unsere wunderbare Kategorie Wer will's wissen?
Die von dir selbst genannte Kategorie.
Genau, bei der Marc und ich uns Fragen ausdenken, die Bene gerne wissen möchte.
Das ist wie mit dem selbsternannten Aufsteiger. Ist das die von uns selbst ernannte Kategorie, die nach dir benannt wurde? Ja, aber ist doch super. Dann gehen wir das doch mal raus. Leute. Wie seht ihr so die Kommunikation des Ziels Aufstieg? Vor allem halt eben dieses Jahr, nachdem sie es noch nie so richtig gemacht haben. Aber wir hauen da immer wieder eine Umfrage raus. Ich freue mich riesig. Das ist ja die beste Kategorie, die wir je hatten. Weil es wahrscheinlich die einzige Kategorie ist, die wir je haben. Bene schaut übrigens nicht so begeistert über den Namen der Kategorie. Es ist schade, dass wir keinen Videopodcast haben. Das ist eigentlich schon ziemlich wichtig.
Das ist der nächste Schritt.
Ja. Evolutionsstufe 2027.
Ich bin schon fokussiert auf die nächsten Spiele, die wir jetzt dann gleich besprechen.
Ja, dann fangen wir gleich mal an, Bene.
Du bist doch der Moderator. Du bist doch für die Stimmung verantwortlich.
Du hast doch gerade gesagt, wir brauchen Punkte nach dieser Ansage, dass wir aufsteigen wollen. Und wie ging es denn dann los für dich mit dem ersten Spiel gegen Mannheim?
Ja, waren noch 3 Punkte. Alles passt. Haken dran. Weiter geht's. Oder gibt es da noch 1-2 Themen? Nein, Spaß beiseite. 3 Punkte standen am Ende, was auf jeden Fall sehr, sehr gut war. Aber man hat auch gemerkt, dass es noch einiges zu verbessern gab und gibt. Andererseits hat man auch gute Ansätze gesehen. Insbesondere ist da zum Beispiel, da kann man direkt darauf eingehen, das 1-0 zu nennen, wo man sieht, hey, Balleroberung, es geht schnell in die Tiefe. Dann ist es, glaube ich, auch in der Mitte super durchgelassen von Testrot und dann sehr schönes Tor zum 1-0 von Keitel. Da hast du gesehen, ja, so kann es und soll es gerne funktionieren, weil es dann attraktiver Fußball ist, der auch sicher in dieser Liga eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit hat, wenn man das so umsetzen kann.
Nach 8 Minuten in diesem Spiel dachte ich mir, boah, geil.
Ja, ich dachte mir, aber so sind wir selten in der Saison gestartet.
Genau, und dann würden wir so kurze Spoilerwarnung. Ich glaube, das war auch die einzige Situation in den 4-5 Spielen, die so aussah wie dieses Tor.
Boah, weiß ich nicht. Will ich gar nicht so negativ sagen. Aber kommen wir noch drauf.
Komm, du hast ein paar auf deinem Zettel. Da müssen wir ein bisschen teasern hier. Ja, ja, aber doch ein schöner Start. 8 Minuten.
Ja, aber dann wurden wir auch relativ schnell wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt. Also gerade ich glaube, wie hieß es, Namen notiert, Okpala von Mannheim. Auf der rechten Seite, was der da veranstaltet hat, das war schon auf jeden Fall schwierig für die Defensive.
Ich will ja persönlich Seifert's Saison beendet in diesem Tag.
Er hat da schon auf jeden Fall nicht gut ausgesehen und also Okpala ständige Unruheherd und dann also immer wieder auch relativ einfach vorbeigegangen, was dann immer wieder für Gefahr gesorgt hat. Und da hast du gemerkt, okay, ja, so wird es wahrscheinlich nicht weitergehen, dass man jetzt eben Gegner dominiert und mit schönen Toren quasi dann 2-3-0 gewinnt.
Ja, aber insgesamt ein echt wildes Spiel auch. Also
ja, so ein komisches Spiel für ein erstes Saisonspiel irgendwie.
Ja, also wenig abwarten und wirklich rauf und runter und dann, gut, gibt es den Elfer noch.
Ja, wenn man so viel will, dass man, glaub, vor dem Elfer noch, dass Keitel da irgendwie das Ding fast sich selber noch einjagt. Wir hatten am Anfang dieses Spiels durchaus ein bisschen Matchglück auch auf unserer Seite, wobei der Elfer den jetzt wahrscheinlich nie geben dürfen, dadurch hat es nie so. Ich finde, die Bilder sind komisch.
Ja.
Ich finde, wir springen.
Die Zusammenfassung sagt, ja, ist richtig, er trifft den.
Das war jetzt.
Kanuric war der.
Ach, Kanuric, sorry, ich habe die jetzt gerade verwechselt, die beiden Elfmeter. Ja. Der Kanuric-Elfmeter, der war durchaus in Ordnung.
Dass so man wie sich ein offensichtlicher Mittelfeldspieler im Strafraum
hat. Genau, das ist halt so, genau, der sollte da gar nicht stehen.
Das ist halt, also was man jetzt ja häufiger gesehen hat, und das ist einfach wirklich dämlich, muss man auch sagen. Mhm. Das ist dann gerade in den letzten Ecken vom 16er, wo keine Gefahr erstmal entsteht und man dann einfach unglücklich hingeht. Da darfst du einfach als Profifußballer dann in der Situation, das kann vielleicht irgendwie einmal passieren, sollte aber nicht, aber das fand ich schon interessant, also gefühlt auch in den anderen Dingen, was man gerade da in der Häufigkeit sieht, wo eigentlich der Gegner schon den Strafraum verlässt, dass man dann noch so unglücklich hingeht.
Ja, ohne Chance auf den Ball zu spielen, ohne Not und ohne Chance den Ball zu spielen. Sobald ich Körperkontakt suche, dann fällt der andere sofort um, weil er weiß, er kann eh nichts machen.
Ja, und vor allem sind ja das zum Teil so kreuzende Bewegungen, wo immer die Gefahr hoch ist, wenn du da, also da brauchst du ja keine irgendwie intensive Berührung, keinen intensiven Kontakt, sondern da reicht irgendwie ein kleiner Kontakt, weil dann halt die kreuzende Bewegung kommt und dann kommt der außer Tritt.
Ja, wildes Spiel fängt gut an, wenn du kurz rüber hast. Ein Tor und dann einmal kurz fast ein Eigentor und dann Ich weiß auch nicht. Kaum ist Simon Simoni da, dachte sich Funk, ja, Elfmeter halten, ja, dass du das mal, also er macht sonst nie was anderes.
Ja.
Ich war mir ja sicher, dass es einfach kein Elfmeter halten kann. Du hast einen, das ist einfach gegen Alertissen, ne, irgendwo Totopokal einmal eingehalten. Oder was gegen, ach, gegen Regensburg Totopokal, ne? Oder der verschossen,
der. Ich glaube, der war verschossen, oder?
Nee, aber. Also, was meinst du jetzt? Also, Funk den Elfer?
Ja, Funk war ja früher nie in der Meter gehalten.
Ja, genau.
Früher, bei Funk war das ja früher immer so, dass der Stürmer mal nach rechts geschaut und ist der Funk nach rechts umgefallen und dann hat er nach links einfach flach ins Tor reingeschossen. Und die Saison.
Ja,
meine, sie schießen auch nicht gut, aber.
Genau, ich denke auch, dass also der war natürlich auch dankbar geschossen, aber trotzdem musst du ihn erstmal.
Ja, klar, wenn er da auch wieder vor in die falsche Richtung umfällt, genau, dann kann er auch so schlecht schießen.
Ja.
Das ist okay. Heißt aber, die ersten 15 Minuten gingen heiß her und die liefen durchaus für uns für so ein Eröffnungsspiel mit. Machst eine richtig schöne Bude, haust ihn dir nicht selber rein und einen Elfmeter gehalten. Das ist schon eigentlich ein ganz guter Start und ich würde auch sagen, das war so stimmungstechnisch im Stadion durchaus gut nach dem gehaltenen Elfmeter.
Ja, insgesamt, also gut, ist jetzt das Spiel jetzt am längsten her schon, aber so, ich glaube, aufs ganze Spiel gesehen war es schon einfach, na klar, weil halt einfach auch mal was los ist. Es ist irgendwie kein so müdes 1-0 abwarten, irgendwas, sondern es war halt einfach spannend, emotional. Ich glaube, da ist jeder schon ganz gut mitgegangen. Also ich habe mir nach dem Spiel auch gedacht, ich habe selten oder schon lange nicht mehr so viel einfach gefühlt und das ist jetzt kein Spiel, um das irgendwie am Ende um Saisonziel schon geht oder ein Derby oder was auch immer, sondern es ist einfach das erste fucking Saisonspiel gegen Waldhof Mannheim, aber ich war emotional voll dabei.
Ja, das war voll geil, das ist super. Ich war mega gut gelaunt. Ich meine, Beno, du hast ja vorher richtig schon gesagt, wir kommen ja auch zu ein paar Sachen noch. Das war ja wirklich nicht alles Gold, was in diesem Spiel passiert ist. Wirklich nicht. Und das haben wir jetzt auch nicht unbedingt hochverdient souverän geworden. Und das war klar, dass das so ausgeht. Aber es war halt irgendwie geil. Es war irgendwie was geil.
Vor allem musst du ja sagen, dann, also wo wir jetzt dann wieder Ziele und vorne mitspielen oder um den Aufstieg, da wäre es auch hilfreich, wenn du jetzt nicht so wilde Spiele dauerhaft hättest, sondern wenn du das eher aus einer Ordnung rausspielst und dann hinten auch sicher stehst, so dass das natürlich irgendwie aus emotionaler Fansicht und was das dann auch mit dem Stadion machen kann, so ein Spiel dann vielleicht auch manchmal helfen kann, das steht außer Frage.
Ich meine, ich finde, es hat schon dann auch nach dem Spiel jeder gesagt, okay, klar, glückliche Mannschaft und so, aber muss ja auch mal sein. Und der Gegner war auch echt stark und Waldhof hätte das auf jeden Fall gewinnen können.
Ja.
So, und jetzt schaust du halt auf die Tabelle und Waldhof hat halt jetzt nach 4 Spielen keinen Sieg, ist letzter.
Das zieht sich doch so ein bisschen
das durch. Das revidiert es wahrscheinlich wieder so ein bisschen, aber trotzdem, glaube ich, hatte in dem Spiel schon jeder das Gefühl, okay, das hätte man auch verlieren können, aber auch, weil Waldhof nicht schlecht war.
Ist es ein erstes Saisonspiel gewesen? Da kann irgendwie ja immer alles passieren. Und so war das Spiel ja auch. Und am Ende haben wir das halt glücklich gewonnen, aber glücklich und mit Einsatz halt gewonnen. Und wie gesagt, ja, natürlich hätte auch Waldhof gewinnen können, ja, unentschieden ausgehen.
Also muss schon sagen, dass schon auch viel für den FC gelaufen ist.
Ja.
Nicht nur glücklich, sondern wirklich sehr viel. Also was dann da noch, wenn man dann noch weitergeht, irgendwie noch diese Lattenschuss dann von Boyd.
Der war geil.
Dann gab es ja dann irgendwie auch noch so eine gelb-rote Karte etc. Und dann musst du ja schon sagen, das gab es ja dann nochmal irgendwie im DFB-Pokal-Spiel, dann warst du ja in Überzahl, wo du aber sagst, in Überzahl warst du auch nicht auf keinen Fall immer souverän, sondern hast dann irgendwie ganz am Ende auch noch gibst dem Gegner noch die Chance auf den Ausgleich. Wo du schon sagen musst, ja, da lief sehr, sehr viel für dich und du solltest jetzt nicht annehmen im weiteren Saisonverlauf, dass das immer so der Fall ist.
Der Vollständigkeit halber habe ich aber auch natürlich auch noch ein fast Eigentor von Thalhammer auf der Liste, die dann gerade noch von der Linie klärt. Heißt auch, natürlich in der anderen Richtung gab es auch noch mal so ein paar Situationen, die knapp waren. Ich glaube, Kanuto da vorbei auch noch mal. Also es gab schon, wir hatten auch Chancen.
Ich habe mir dann auch noch irgendwie, glaube Deichmann war der Kopfball, ach nee, Schwan, genau, das war das Flanke Deichmann und dann Kanuric diese Kopfballchance, ja.
Ja, und dann hin und her und machen wir halt, also gefühlt erstmal den Deckel drauf, irgendwie mit einem 2-0.
Genau, Freistoß, Flanke von Ditke.
Ja,
auf Markus Liebig, Spieler Gröning,
genau. Tatsächlich einen schönen Kopfball von Gröning.
Ja.
Ja. wurde eingewechselt in dem Spiel noch, oder? Das da, da war noch irgendwie von der Bank.
Beide wurden eingewechselt, der Ditkin auch, also Joker-Co-Produktion, wenn man so will.
Ja. Ja, es, da waren wir noch, wussten wir noch nicht, dass Standards so wichtig werden diese Saison. Aber es war auf jeden Fall das erste Standardtor. Und dann ist ja, also eigentlich ist es auch wieder, das war früher ja auch schon, dann ist ja so 2-0, 70. Minute. Ja, oh, jetzt müssen wir mal, passt doch, jetzt können wir es bestimmt mal beruhigen und dann spielen wir mal richtig runter. Und dann hält das halt 2 Minuten. Und ich meine, ich kann gar nicht, was war das? Ach, das war auch wieder so ein Halbfeldflankending, oder? Das ist das 2-2-1.
Ich glaube, das ist nicht mehr so in der Grundlinie eher, oder?
Weiß nicht mehr. Also ich weiß, dass es Flanke war, dass es dann hier quasi Alu war und das dann über die Linie gedreht so, wurde. Genau. Aber wie das, wie jetzt genau die Flanke nochmal war, das ist jetzt auch, ja.
Ja. Also, war ja auch da, das ist in dem Fall ein bisschen unglücklich. Man denkt, wenn er nach dem Pfosten dann halt nicht zu dir springt und nicht zum Gegner, dann ist er halt auch irgendwie raus. Aber es ist halt auch wieder so bezeichnet, dass du halt diese Dinger auch wieder nicht geklärt bekommst. Das schafft man ja, kommen auch noch öfter zu, das glaube ich heute. Aber das kommt man wirklich geklärt und 2 Minuten, nachdem du eigentlich denkst, ja, ist aber der Deckel drauf, steht es halt dann wieder 2-1 und dann bist du wieder am Zittern.
Das ist das halt, wo du sagst, du hast das 2-0 und solltest das Spiel eigentlich beruhigen und beruhigen können, weil, wie gesagt, wie wir dann auch vorher gesprochen haben, Ambitionen und dann machst du es wieder auf.
Ja, und dann, wie hat Gelb-Rote Karte es ja vorhin gesagt, ja, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich finde es irgendwie noch eine komische zweite gelbe Karte. Also sie ist halt irgendwie dummes Foul gewesen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn da vom Platz gestellt hätte für.
Nee, also auch da haben wir natürlich das Spielglück oder das Matchglück irgendwie auf unserer Seite an der Stelle. Macht schon einen Unterschied, ob du da dann ein Mann mehr oder weniger
ja
bist. Ich meine, man muss glaube ich noch dazu sagen, Keidel, der ja das erste Saisontor somit geschossen hat, früh ausgewechselt. Für mich auch überraschend in der Startelf stand, weil ja noch im letzten Testspiel Kayo im Endeffekt gestartet ist. Und dann eben Keidel ausgewechselt, dann dachte man schon, okay, ja gut, dann kommt jetzt Kayo wohl für ihn rein und es kommt Max Plath rein.
Mhm.
Was, glaube ich, schon zumindest für eine gewisse Überraschung gesorgt hat und die ja dann auch in den darauffolgenden Tagen gut nochmal interessanter werden wollte, weil Keidel sich ja auch verletzt hat in dem Spiel und dann erstmal ausgefallen ist.
Und wir wahrscheinlich dann direkt besser mal überleiten, auf Kayo dann zu Osnabrück ausgeliehen wurde.
Ja, aber er, also danach kommt ja erst noch das Unterhaching-Spiel, bei dem Kayo dann auch nicht startet, sondern Max Plath, der dann gelb, dunkelgelb vorbelastet ausgewechselt werden muss und dann darf Kayo noch eine Halbzeit spielen. So.
Ja.
Und dann wird er ausgeliehen.
Ja. So. Wobei du aber allein schon in der Aneinanderreihung in Halbsätzen schon merkst, dass wir da irgendwie leichte Probleme haben können, teilweise auf dieser Position, wenn Keidel verletzt ist und die alternative Plath ist, der fast vom Platz fliegt und dann irgendwie Keidel nochmal rein muss, der aber dann eigentlich schon weg ist. Aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal irgendwie tiefer zu dieser Problematik.
Genau, naja, ich wollte jetzt nur einfach mal grundsätzlich anbringen, okay, das hat sich da schon mal, dieser ganze Strang des zentralen Mittelfelds
Martin setzt da den roten Faden.
Genau.
Setzt immer so einen nochmal einen Punkt rein. Ja, weil das ist mal Überzahl, das ist ja vorhin, hat mir also so richtig souverän zu Ende gespielt, haben wir es auch Überzahl nicht. Und da haben wir nochmal gebettelt drum, dass wir da nochmal eins kriegen. Und ich finde, also ich habe das auch nicht gewählt, aber diese Magenta-Zusammenfassung nochmal gesehen, bei dem dann irgendwie am Ende dieser Ball im 16er verspringt, anscheinend wohl wirklich in diesen Gorio-Schnipseln ja. Irgendwie von Mannheim.
Das hast du aber im Spiel auch schon gesehen. Dass
das da, habe ich, also im Blog habe ich das nicht gesehen.
Also ich meine, ich habe es dann bei Magenta schon gesehen. Ja. So, und da hast du es im Spiel gesehen, oh, der ist jetzt da verschwommen und das ist sehr das wahrscheinlich.
Ist, und er ist 2-2 gestanden, wenn der Ball da nicht plötzlich aus dem Nichts einfach 20 cm in die Luft springt. Also, puh. Das hatte ich gerade im Spiel gar nicht so gesehen. Aber ich habe im Spiel schon gesehen, dass wir auch noch gebettelt haben, dass wir nochmal einen kassieren, weil da stand mal richtig offen plötzlich am Ende nochmal. Und naja, Mund abputzen nach dem Spiel, würde ich sagen. 2-1 gewonnen, wildes Ding, aber nimmst halt mal mit. Man muss sich das Glück auch manchmal erzwingen. Ich weiß nicht, ob wir es in dem Moment erzwungen haben, aber wir hatten auf jeden Fall 3 Punkte für den Saisonstart.
Ja. Haben wir schon länger nicht mehr gehabt, glaube ich.
Weiß gar nicht.
Letztes Jahr auf jeden Fall nicht.
Ja, und dann geht's nach Haching. Haching hattest du auf Abstiegsplatz getippt, oder? Martin?
Ja, aber ich habe auch Aue auf dem Abstiegsplatz getippt, also insofern.
Das ist jetzt schon
kann man vielleicht auf meine Tipps jetzt
in dieser Saison nicht so gehen. Dass ich Aue als Dark Horse getippt habe und die jetzt nach 4 Spieltagen mit 12 Punkten von der Tabellenspitze grüßen. Ich möchte wahrscheinlich darüber nie wieder reden, weil sie wahrscheinlich jetzt die nächsten 3 Spiele verlieren und dann am Ende der Saison irgendwie auf Platz 12 stehen. Aber für den Moment möchte ich sagen, dass ich Aue als Aufsteiger getippt hatte.
Fragt für alle zukünftigen Saisonprognosen einfach Marco.
Genau. Ja, passt. Aber ich glaube, ich habe auch gesagt, dass Rostock aufsteigt von dem her. Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht habe ich es auch nicht gesagt. Egal, Haching. Ja, eigentlich irgendwie alles angerichtet. Viel zu heiß. Nicht so weit weg. Immer geile Auswärtsspiele irgendwie mit Haching, weil man sich ja eigentlich ganz gut versteht.
Ja, vor allem im Sommer, wenn man dann noch irgendwie Zeit im Biergarten verbringen kann.
Ja.
Schon das Highlight.
Ist einfach cool, weil es einfach eine gute Stimmung zusammen mit Haching ist und da einfach dann auf ums Stadion rum einfach angenehme Spiele sind. Im Stadion wurde es ein bisschen neblig, aber ansonsten war eigentlich alles gut angerichtet. Und jetzt gehst du mit so einem Spiel in den Saisonstart rein, 2-1 gewonnen, egal wie, aber eigentlich musst du sagen, ja, ach, da musst du doch jetzt positiv und euphorisch in dieses Spiel reingehen. Was ist in diesem Spiel schiefgelaufen?
Ich glaube, dass Haching es einfach verdammt clever gemacht hat. Also, dass die einfach alles, was heißt zerstört haben, aber die haben zumindest sind wir nie irgendwie wirklich ins Spielen gekommen. Also gefühlt sind wir nie in gefährliche Situationen gekommen. Glaube ich, auch so ein roter Faden gefühlt, der sich irgendwie durchzieht, sind dann sehr, sehr schnell irgendwie auf ja, einfache Flanken irgendwie ausgewichen, die halt leicht durchschaubar sind. Auch dann in Rückstand, finde ich, es ist einfach sehr, sehr durchschaubar gewesen, was wir da fabriziert haben. Also das ist mir jetzt in vielen Spielen schon irgendwie aufgefallen, dass es nicht unser einziges Mittel ist, aber das Mittel, das irgendwie so auf das sehr schnell zurückgegriffen wird, ist dann irgendwie wieder Halbfeldflanken irgendwie vorne reinschlagen und so. Und es ist halt, es ist legitim, das zu machen, aber es ist insgesamt, glaube ich, wenig erfolgsversprechend, ja, dieses einfach Flanken reinkloppen.
Du hast halt da schon dann auch gesehen, wie du sagst, gegen den defensiv diszipliniert verteidigen den Gegner, dass es da, dass dir da auf jeden Fall schwer tust, Lösungen zu finden, die darüber hinausgehen, außer dass du über außen und dass du dann zur Flanke kommst und das, also da kommen wir später noch drauf, aber das dachte ich mir zum Beispiel auch in der einen oder anderen Situation, gestern dann gegen 60, Du spielst da eigentlich sehr, sehr schnell über außen. Du spielst nicht über die Mitte. Selbst wenn du teilweise in der Mitte Platz hättest, um aufzudrehen, gehst du sofort wieder über außen und dann bist du halt schon über außen und dann bleibt dir oftmals auch nur noch die Flanke. Weil nämlich, wenn du da nicht die Geschwindigkeit hast oder die Dynamik, um ins 1 gegen 1 zu gehen, ja, dann kommst du sehr, sehr, sehr schnell zur Flanke und dann kann es auch relativ schnell statisch werden. Und das hast du da eben auch, das Thema. Und wenn du dann gegen einen ja, defensiv diszipliniert verteidigen Gegner wie so in so einer Art Block dann nur um den Block herumspielst und dann sehr, sehr schnell auf außen landest, dann bleibt dir oftmals nur noch das übrig.
Ja, ich würde es reißerischer formulieren als du, Martin. Weil ich weiß nicht, ob Haching es clever gemacht hat. Ich habe eigentlich immer genau, was du gesagt hast. Bitte. Sie haben einfach gemerkt, naja, wenn wir jetzt hier keine Fehler machen, dann passiert ja gar nichts. Weil, also, einfach nicht zu viele Standardsituationen zulassen und halt keinen riesen Bock in der Verteidigung schießen. Und schon passiert halt von Ingolstadt irgendwie wirklich gar nichts.
Und umgekehrt sind wir es dann halt, die Fehler machen.
Genau.
Also sowas wie das 1-0 darf dir halt nicht passieren, dass, und das ist genauso eine Freistoßflanke, Halbfeldflanke, die man eigentlich schon sauber verteidigt bekommt, aber wenn der dann so frei ist,
das ist so gruselig,
dann brauchst du dich ja nicht wundern.
Ja, das ist auch halt echt der Funk, der auch gar nicht mehr weiß, was er da machen soll. Weil der ist ja schon so weit durchgefallen, dieser Ball, der ist ja dann irgendwie...
Der ist so lang in der Luft und dann denkst du, der sieht, also ich habe es mir, wo ich zur Vorbereitung nochmal angeschaut oder mehrmals, das sieht da irgendwie aus, als dass die Verteidiger einfach kollektiv stehen bleiben. So. Du siehst, der wird länger und dann irgendwie der ist ja komplett alleine vorm Tor frei. Und wenn der so lange kommt, dann kannst du im Zweifel nochmal reagieren und so weiter und kannst dich dann, also kannst du dich als Verteidiger zum Tor positionieren gegen den Angreifer, aber der ist ja aus ein paar Metern komplett frei und das darf dir nicht passieren. Und das ist halt auch wieder, wo ich, also eine der Beobachtungen, eine der Notizen, wo ich mir auch gemacht habe, wir müssen auch wieder über die Defensive und über die Verteidigung sprechen, kommen wir dann eh gleich noch, also zum Spiel gestern, weil dafür, dass man dann auch, also wir haben uns ja auch vor der Saison unterhalten, da schon auch gesagt, es wird wahrscheinlich auch am Anfang eher Fokus auf Defensive sein, hinten sauber stehen und so, und da hast du jetzt halt nach 4 Spielen 7 Gegentore und du kommst wieder zu Themen, dass einfach Sachen schlecht verteidigt sind.
Ja. Ich meine, da nochmal, es sind solche Dinge auch mal schwer und die sind auch, ist natürlich scheiße, dass das treten, aber das, wie du schon sagst, gefühlt hat sich ja keiner mehr bewegt irgendwie. Irgendwie war da keiner mehr so zuständig. Also gefühlt die Zuständigkeit, wer jetzt da eigentlich noch mitgeht und wer nicht, war irgendwie komplett weg. Zur Wahrheit gehört, dass der Freistoß nie hätte passieren dürfen. Also es war kein Freistoß. Ne? Aber mein Gott, so ist das Leben. Das ist halt mal, mein Gott, ein Freistoß dann irgendwie im Halbfeld dann zu kriegen, der keiner ist. Klar, ist eine gelbe Karte, die dann keiner dürfte, bevor wir drüber geredet haben. Dass er dann dunkelgelb hatte, er hätte die erste gelbe Karte Max Bart ja nie haben dürfen. Aber du musst halt besser verteidigen und dann muss ich nachher nicht mal Schiedsrichter beschweren. Dass so eine Fehlentscheidung mal passiert und Mittelfeld hat einen Fallstoß, ist halt so.
Ja, es sollte nicht dein ganzes Spiel zerstören. Ne?
Genau. Und ja, das größere Problem ist halt wirklich, dass du einfach keinerlei Ideen hast. Und das, was dann die Idee ist, dass dann irgendwie ein Zauberball von Max Blatt auf Testrot kommt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und Testrot sein Once-in-a-Lifetime mit links ins lange Eck aus dem Winkel macht, ist schön. Aber führt mit dem Tor, also so richtige Idee, wie wir eigentlich zu Toren kommen, sehe ich nicht, außer dann so ein Zauberball.
Ja, aber man muss trotzdem diesen Ball nochmal hervorheben, ja. Weil, also hätte den irgendwie Messi oder Kroos oder wer auch immer geschossen, dann würde der irgendwie hier auf TikTok und Instagram und was weiß ich, irgendwie rauf und runter laufen. So hat den halt irgendwie, läuft der halt einmal bei Magenta und es wird irgendwie gesagt, wow, was für eine schöne Vorlage. Aber, also das muss, also ich sehe jetzt nicht so viele Spieler in der dritten Liga, die diesen Ball schlagen können.
Ja, vor allem musst du dann auch sagen, um davor noch den Gegenspieler abzuschütteln. Aber das musst du schon noch sagen. Also schlagen können. Ich würde gerne mal die Situation nochmal, sag ich mal, 10 oder 20 Mal laufen sehen und dann schauen, wo der Ball landet.
Aber der Ball ist nur die Vorlage landet und wo der Schuss landet. Weil der war schön, auch ja, wunderbare Vorlage, definitiv. Und ja, auch wunderbarer Schuss, aber wie schon sagst, beides so ein bisschen once in a lifetime. Aber eigentlich muss man sagen, ja, du spielst ja gegen irgendwie so sehr, sehr, sehr dürftigen Gegner, der halt gut hinten steht und du kommst jetzt zur Halbzeit mit noch zu diesem 1-1. Und dann, okay, jetzt muss doch die zweite Halbzeit, die muss doch jetzt, da muss doch jetzt Aufschwung, da muss doch jetzt was passieren. Wo ist der hin, der Aufschwung? Habt ihr ihn gesehen? War er nochmal da?
Ich kann mich nicht mehr so wirklich an irgendwie Torschüsse erinnern in der zweiten Halbzeit, wenn ich ehrlich bin.
Ich habe auch nur noch eine Freistoß Kanulic, so, aber das war ein okayer Freistoß, schön über die Mauer. Hält der Torwart, war jetzt aber auch nicht, wo man sagt, hey, der Torwart hat eine absolute Glanzparade gebraucht. Also.
Das ist halt mein Problem, wenn ein Torwart einen Freistoß hält, ist es halt meistens so, dass der Freistoß ja dann doch nicht so gut war. Es hat Tor gekommen, also war gut, ja, aber es war jetzt halt nicht, wow. Ja, aber das ist wirklich das Einzige, was ich hier auch noch stehen habe, was irgendwie
passiert ist. Aber absolut, das ist du, wo du sagst, hey, okay, dann irgendwie hast du dich wieder reingearbeitet in das Auswärtsspiel und dann hast du eigentlich, in der zweiten Halbzeit kannst du nochmal von Null starten, aber wie ihr schon sagt, da kommt dann nicht mehr viel und das ist halt dann schon einfach nicht gut in der Situation, dass du dann nicht mal zumindest 2-3 Chancen aus dem Spiel herauskommst.
Und andersrum, was ist jetzt halt dann auch das Gegentor wieder? Also das war ja auch, das fand ich ja im Spiel schon gruselig, aber das fand ich in der Zusammenfassung noch viel schlimmer, was das für ein Hühnerhaufen war, wo da Kajo rumsteuert, wo da auch irgendwie Svetinovic, wo sie da alle rumsteuern, alle sich irgendwie aus ihrer Position ziehen lassen, keiner aber mal irgendwas noch zumacht und dann spielt Kügel ihn einfach rüber auf den freistehenden Mann und er haut ihn natürlich ins Kreuzeck, aber den muss er ja nicht mal ins Kreuzeck hauen. So viel Platz.
Ja, vor allem auch da ist es wieder so ein bisschen so ein wiederkehrendes Muster, wie du sagst, du hast eigentlich den Ball schon, stocherst den dann und dann kommt er irgendwie zu einem Gegenspieler und dann trifft er halt mit einem schönen Schuss, trifft er einfach so. Und was aber da schon auch wieder ein Thema ist, also wo ich auch in mehreren Situationen dachte, und da kommen wir dann zum Beispiel gleich nochmal bei Saarbrücken, bei dem Tor von Chiveya, so diese Rückraumbesetzung. zentral 16 bis 25 Meter vor dem Tor, da passt die Zuordnung häufig nicht, wo ich mir denke, also gerade wenn dann quasi bei Angriffen sind, also jetzt nicht in der statischen Bewegung, sondern in der dynamischen Angriffsbewegung des Gegners, wo ich mir denke, hey, da müssen in diesem Raum normalerweise ein, zwei Leute sein, um diesen Raum abzusichern. Und das ist aber häufig nicht der Fall. Und das ermöglicht dir dann auch überhaupt, dass der erst zu so einem Schuss kommt und dass der da auch nicht auf keinen Fall eben Schuss trifft. Das ist auch klar. Aber du ermöglichst überhaupt die Situation, dass der zu dir die Schusschance kommt.
Ja, der hat viel zu viel Platz. Natürlich sieht das Tor auch cool aus. Aber er hat ja auch verdammt viel Platz. Er muss ihn gar nicht mit da ins Kreuz sensen. Da ist ja genug Platz, um ihn auch irgendwie anders zu machen.
Es sind halt immer wieder diese Situationen, wo du denkst, es sind eigentlich schon genug Gegenspieler von uns da. Aber es kommt keiner irgendwie wirklich in den Zweikampf, beziehungsweise sie stehen sich eher selbst im Weg,
als die
Spieler im Weg. Ja. Genau, also, und es ist wieder Svitinovic, hast du gerade gesagt. Und ich finde auch, dass der beim ersten Tor eigentlich derjenige ist, der den Gegenspieler nicht übernimmt. Also,
das finde ich immer schwierig, irgendwie, weil so Spieler weiß immer nicht, was abgesprochen ist, wer halt irgendwie die.
Also zumindest in der Zeitlupe gefühlt steht er da ohne Gegenspieler relativ in der Nähe.
Ja, da kommt man nachher auch nochmal zu, glaube ich, bei dem 60-Spiel, weil ich mir sowas immer so schwierig finde, irgendwie zu sagen, steht er jetzt nur blöd da und sieht blöd aus, weil irgendwer anders seinen Job halt vollkommen vernachlässigt hat. Oder ist er wirklich derjenige, der sein müsste? Das würde mich halt auch mal interessieren, wie das halt dann vor so einer Standardsituation eigentlich.
Also was man auf jeden Fall festhalten kann, dir fehlt auch einfach so eine gewisse Handlungsschnelligkeit in diesen Defensivaktionen. Also das ist dann vielleicht auch die Überleitung zum nächsten Spiel, zum DFB-Pokalspiel, wo dann auch wieder der gegnerische Stürmer, dein Ex-Spieler halt bei dem 2-0 sinnbildlich einfach deutlich schneller schaltet.
Ja, wir können ja direkt drüber, ja, für noch irgendwie was zu Haring verlieren. Haching, ich fand es unglaublich frustrierend. Es war so, nachdem das erste Spiel Euphorie auf einer wackeligen Basis verursacht hat, fand ich Haching war schon wieder so, yo, ich habe eigentlich gar nicht mehr so richtig Bock. Weil ich fand es so richtig, richtig schlecht. Ich fand das Haching-Spiel so richtig erbärmlich. Und das war schon bedenklich.
Ja, es ist halt auch ein bisschen insofern frustrierend, dass du gegen so eine junge Hachinger Mannschaft irgendwie rausgehst und das Gefühl hast, okay, die waren irgendwie abgeklärter, die haben das irgendwie dann auch einfach cleverer gemacht, was du jetzt irgendwie, keine Ahnung, gegen eine Mannschaft mit irgendwie Durchschnittsalter 28 Jahren noch irgendwie verstehen willst, dass du früh in der Saison und mit vielen jungen Spielern da dann irgendwie nicht mehr reinkommst, aber es ist halt auch eine junge Hachinger Mannschaft, die das einfach clevern und natürlich dann irgendwie viel am Boden liegen und so und irgendwie Zeit schinden.
Aber schon Schlimmeres gesehen.
Ja. Kommt noch, genau. Aber so insgesamt, das ist so ein bisschen.
Ja, und ich meine, du hast das vorher bei Mannheim auch gesagt, wie viele Punkte hat Haching jetzt? 3?
Ja. Aber die spielen heute noch. Ja.
Aber die anderen beiden Spiele, die nicht gegen uns waren, haben wir verloren. Also ist jetzt auch nicht so, als würde es auch krass überperformen. Kommt halt auch dazu. Und bei dem Spiel muss man auch sagen, ja, mein, ist es schon okay, dass sie die Punkte geholt haben, aber nicht, weil sie so unglaublich gut waren, sondern eher, weil wir halt uns wirklich nicht verdient haben, doch nur einen Punkt zu holen in dem Spiel. Gut, dann gehen wir zum wunderbaren Spiel gegen Lautern. Vielleicht da nochmal irgendwie auch nochmal auf hingewiesen, auf die, also ich weiß immer nicht, also der Verein macht mich echt krank. Dieser scheiß Spieltagsschal gegen diesen insolvenzverschiebenen Fickverein. Und sich dann jedes Mal irgendwie in den Mails einzureden, wir spielen gegen den Vorjahresfinalisten. Ja, ist ja schön. Die sind Drecksverein. Die sind aber auch fast abgestiegen in die dritte Liga. Das ist auch nicht besser, als wenn ich jetzt hier gegen Sandhausen spiele. Auch nur weil DFB-Pokal schwer steht und die Werbemannen alle in Grün sind. Herzlichen Glückwunsch. Aber dafür gibt es einen Spieltagsschal mit Lauter gegen Ingolstadt.
Da kann ich ja gleich gegen Saarbrücken spielen. Die sind auch ins Halbfinale gekommen.
Ja, und ich spiele mich auch lieber Fußball. Das ist nicht so ein Verbrecherverein. Und was ich aber schön fand, ist, dass ich in diesem Stadion original zwei von diesen Schals gesehen habe. Also selbst dieses Ingolstädter Event-Publikum hat sich gedacht, ein Spieltagsschal mit Lautern? Was ist denn hier los? Das hält doch 15 Euro für. Und das ist schon krass. Also wenn du mit der Aktion auch noch auf die Fresse fliegst, dann würde ich echt mal überlegen, was man da so macht im Merchandising. Das ist schon echt eine gute Aktion gewesen. Würde auch gerne mal wissen, wie viel da verkauft wurden von. 5?
Also ich bin dir richtig dankbar, dass du das schon irgendwie so abarbeitest, da muss ich mich da nicht so reinsteigern. Aber ja, also, na klar, also ich glaube, wir haben uns da schon auf schriftlicher Weise so ein bisschen in Rage geredet, beziehungsweise unseren Frust abgebaut. Aber es gibt für mich zwei Szenarien, wo irgendwie so Halbschals irgendwie erlaubt sind. Das ist einmal bei Fanfreundschaften und beim anderen, wenn du als Kreisligist im DFB-Pokal gegen FC Bayern spielst, dann lasse ich mir das auch eingehen, dass man dafür einen Spieltagsschall macht. Aber als Verein, der vor irgendwie weniger als 10 Jahren noch Bundesliga gespielt hat, jetzt gegen irgendwie einen Abschiedskandidaten aus der zweiten Liga so einen Schal zu machen, weil wir mal wieder nach einem Jahr Pause im DFB-Pokal in der ersten Runde sind. Uiuiui. Und dann hast du, also Props an das Ingolstädter Publikum, dass diese Aktionen jetzt auch nicht so ganz gefolgt sind, aber im Worst Case hast du halt dann davon wieder irgendwie, ja, wieder 10 Jahre lang irgendwelche lauteren Schals auf deiner Heimtribüne, ja, weil da ist ja auch das FC Ingolstadt-Logo drauf. Ey, Junge.
Ja, wirklich nicht. Sorry, es ist, ja, ich werde sehr froh, dass ich wenig davon gesehen habe. Wirklich überrascht, dass ich so wenig davon gesehen habe, aber...
Sie hörten einen der bekannten Rants meiner Podcast-Kollegen. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um einige,
ja,
Minuten.
Ja, bei diesem Spiel kann man auch ein bisschen ranten, glaube ich. Also es ist ja echt wirklich wieder gruselig gewesen. Und ich finde halt mit sowas, ehrlich gesagt, ich gehe jetzt diesmal gar nicht mehr auf das ganze Optionsrechnungsthema ein. Da habe ich nämlich auch nochmal eine bekommen, nochmal, obwohl ich schon längst mal Optionsrechnung bezahlt habe für das Ticket, das ich
früher... Eine Optionsrechnung für die Option der Optionsrechnung.
Ja, wahrscheinlich irgendwie so. Vielleicht war es auch noch Optionsrechnung für den Spieltagsschal, ich weiß es nicht genau. Ich habe es da nicht mehr gelesen. Aber... ich finde, allein mit so einer Scheißaktion und mit diesem ganzen, oh, wir spielen gegen letztes Jahres Pokalfinalisten, begibst du dich halt in diesem Spiel auch schon wieder in so eine Fuck You-Rolle. Und man denkt, sorry, es gibt natürlich für uns als Top 2 kein leichtes Los im DFB-Pokal. Natürlich nicht. Aber du wirst wahrscheinlich kein leichteres Los bekommen können, als zu Hause in der ersten Runde gegen Lautern, die letztes Jahr gerade so nicht abgestiegen sind. Klar sind die dieses Jahr ganz gut noch irgendwie in die Saison gestartet und ganz okay. Aber sorry, das ist schon fast auf Augenhöhe. Vor allem, wenn man sich selber einredet, dass man Aufstiegsaspirant ist. Weil dann bist du da wirklich nicht weit weg von einem, der letztes Jahr was abgestiegen ist. Dann mit hier so, oh, wir spielen gegen letztes Jahr als Pokalfinalisten und machen jetzt einen Spieltagsschal, weil wir so ehrfürchtig sind, finde ich, gehst du halt auch schon vollkommen falsch in dieses Spiel rein. Und ich finde aber auch so, haben wir dieses Scheißspiel halt auch irgendwann verloren am Ende.
Thema Optionsrechnungen noch ganz kurz. Also
nee!
Nee, weil wir vorher auch im Vorgespräch schon hatten. Also du hast natürlich... Du hättest einfach die Dauerkarte um 10 Euro teurer machen können, dann wäre dieses ganze Problem nicht gewesen. Und du hast es mindestens an der Haupttribüne gesehen, dass wohl vor allem im VIP-Bereich jetzt auch keiner gesagt hat, oh, da zahlen wir aber nochmal zusätzlich extra für eine VIP-Karte gegen einen Gegner, der nicht dabei ist.
Gegen den letzten Jahresfinalisten, ja, bitte.
Also das Stadion war insgesamt schon relativ voll, aber die Haupttribüne war halt gnadenlos leer.
Ich finde es gut, dass die VIP-Tribüne so schöne rote Sitze hat, dann passt das wenigstens ins Gesamtbild. Ich hatte immer vor, die hatten irgendwie so blaue Sitze oder so. Dann hättest du die Saison da echt ein richtig hässliches Bild. Nee, aber das ist wirklich, wie du schon sagst, naja, also hast jetzt keinen in deinem Ofen vorgelockt, da irgendwie, der für seine Karte 100 Euro zahlen soll.
So, und jetzt zum Sportlichen.
Zum Sportlichen, schön.
Man muss vielleicht auch nochmal auf die Aufstellung irgendwie schauen. Wir haben Svetinovic kritisiert für das Spiel in Haching. Er ist auch nicht gestartet, sondern Malone.
Die Geister, die du riefst, ja. Weißt du, du musst echt aufpassen. Man kritisiert Svetinovic und bekommt Malone. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. Wir sind mitschuldig, Martin. Wir haben Blut an unseren Händen. Wir persönlich haben das 1:0 quasi ermöglicht. Aber vielleicht...
Und der Vollständigkeit halber auch Zeitler für Kanuric.
Auch das ist interessant, würde ich sagen. Also Kanuric bisher, die Saison echt nicht so gut.
Ja.
Aber finde ich trotzdem einen interessanten Move gegen Lautern.
Ja. Und Zeitler direkt, und das muss man vielleicht auch, bevor wir auf das Gegentor gehen, noch sagen, hat in der ersten Minute eine Balleroberung und steckt durch auf Paco, der in der ersten Minute die Riesenchance zur Führung hat.
Ja, oder er lässt einfach die Pfoten von dem Scheißball und lässt Kuppertz drüber schießen. Dann sieht es nicht ganz so dumm aus.
Oh, absolut eine sehr, sehr gute Balleroberung, wobei man da sagen muss, weil ich habe mir die Situation auch noch mehrmals angeschaut, also gestern zur Vorbereitung wieder, der Laufweg von Borkowski, das aggressive Draufgehen, das war mit das Entscheidende. Und so kam dann Zeidler überhaupt erst zu dem Ballgewinn. Weil nämlich die Szene, dachte ich auch wieder, die könnte sinnbildlich für so vieles stehen, was du spielen willst. Also außer natürlich die Schadenverwertung, weil die ist noch mal ein ganz anderes Thema. Das musst du einfach machen. Und da kommen wir auch noch zu Chancen der Kategorie, die musst du machen. Aber die Szene an sich, die Balleroberung und direkt von Anfang an, weil das war ja wirklich noch in der ersten Minute und da kommen wir ja auch noch drauf, hier schlecht in das Spiel gestartet. Da dachte ich, ja, so kann es doch gehen.
Ja, so kann es, also ich glaube, da wäre es auch ganz nett geworden im Stadion, wenn das dann 1-0 fällt
ja.
In der ersten Minute und dann hätte ich mir gut vorstellen können, dass das mal eine ganz andere Richtung annimmt, aber das ist ja gegen Mannheim hast du das mit Stück am Anfang, da versiebst du den in der ersten Minute und dann in der dritten Minute.
Dann hätte ja auch der Spieltagsschal exzessiv geschwenkt werden können.
Ja, da wären die drei Leute so richtig abgegangen mit ihrem Schal. Aber so kriegst du halt in der dritten Minute, dann es war ja klar. Also wir wussten ja alle vorher, dass Mause in diesem Spiel mindestens ein Tor schießt. Und dass es mindestens mal eins sein wird, wo wir dabei richtig scheiße aussehen. Am Ende war es dann zwei. Aber das erste, helf mir doch nochmal, das erste Tor von Mause. Weil das ist das Komische von Malone.
Ja, ja.
Ah ja, das, da, genau, jetzt, wo dann Malone plötzlich merkte, dass auch Sonne existiert, wenn man draußen spielt und sich dann gedreht hat und plötzlich geblendet wurde und nicht mehr wusste, wo der Ball ist und dann ist einfach der Kollege, wie heißt er?
Opoku, glaube ich.
Opoku an mir vorbeigelaufen, mit dem Ball, spielt durch an Mause und Mause macht den halt Mause-like und da wurde halt echt siehst, boah, das ist halt ein Stürmer und nicht Krönning, der einfach nur, wenn eine Flanke kommt, den Kopf reinhalten kann. Das war schon gut auch wieder leider von Mause und schlecht von Ingolstadt insgesamt.
Also von Mause stark gemacht, mit dem Laufweg, da auch von Opoku dann quasi, also bei Malone, da brauchen wir uns nicht unterhalten, viel, viel, viel zu einfach, dann auf außen da so durchzugehen, aber dann natürlich im richtigen Moment der Steilpass und die Bewegung war von Mause da stark gemacht.
War schon leider schick und leider direkt vor der Südtribüne. Hat ihm wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt beliebt gemacht. Aber man muss sagen, er hat wirklich nicht exzessiv gejubelt. Er hat sich eigentlich nur hingestellt und er wurde gejubelt um sich herum. Ja. Sah natürlich so trotzdem ein bisschen unglücklich aus, aber er hat wirklich nicht exzessiv gejubelt. Das möchte ich einfach nochmal
erwähnen. Hier kannst du mir keinen Vorwurf machen. Ne?
Ja, also da gab es schon andere Leute. Ja, Scheißstart dann, leider. Statt Topstart, halt Scheißstart.
Ja, schon noch so ein bisschen Euphoriekiller. Ja.
Total. Weil ich gesagt, hey, wir hätten schon führen können. Ich fand, es sah im Stadion irgendwie das noch viel schlimmer aus. Also, es sah ja auch in der Zusammenfassung so schlimm aus, wie der Testrot irgendwie den Ball verfehlt und Kopacz die Chance wegnimmt. Aber ich fand, im Stadion sah es noch mehr danach aus, als müsste er den einfach nur reinschieben. Als von der Südtribüne aus sah das irgendwie so aus. Ja, genau. Der war drin. Ja, der war drin. Der muss nur den Fuß hinhalten. Das sah jetzt in der Zusammenfassung so aus, als wäre das schon schwierig, ihn direkt zu machen. Aber das war nicht cool. Heißt, du warst eigentlich im Kopf, warst du 1-0 in Führung und dann kriegst du natürlich vom Mause direkt danach das 1-0.
Und dann entwickelt sich ein Spiel, wo irgendwie der Klassenunterschied schon sichtbar wird.
Ja, da geht es also, von Sachen sondern ist recht
relativ schnell. Ja, vor allem da auch wieder notiert hier von Ritter, 16 Meter zentral, Rückraumbesetzung passt nicht.
Bei dem Lattending?
Ja.
Ja.
Viel zu viel Platz. Rückraumbesetzung passt nicht und.
Aber wer ist denn diese Rückraumbesetzung? Ist das dann Fröhle, der da nicht ist? Ist das dann eine Innenverteidigung, die nicht rausrückt? Oder also?
Nee, also Innenverteidigung, die sollen, wenn die rausrücken, dann wird irgendwie.
Dann sieht es aus wie bei dem 2-2-1.
Entweder so oder dann passt hier auf jeden Fall im Strafraum einiges nicht. Nee, dafür sind schon die defensiven Mittelfeldspieler verantwortlich. Würde jetzt ich. Also ohne natürlich die Instruktion zu kennen, aber sehr davon ausgehen, weil wer soll sonst da stehen?
Ja, ich meine, es geht ja alles auch so ein bisschen in
die und da, Richtung. Da hat man aber auch wiederum dann, dass du halt dann dich, also du hast ja auch vorher mal gesagt, aus der Position ziehen lassen, dass das halt so einfach passiert, weil nämlich, ja klar, wenn jetzt vielleicht die Flanke kommt oder wenn jetzt sich da gerade andeutet, dass da im 16er gerade das Thema ist, dann ist natürlich so der erste Reflex, häufig, ja, man muss ins Zentrum da rein, aber dann ist halt der ein Abpraller nur und sofort ist der Rückraum offen und dann, ja, ich meine, also 16 Meter zentral, da ist jetzt nicht jeder drin, aber ist schon, also Profis, können da den auch gut mal reinhauen.
Ja, vor allem, wir sind ja, wie oft das passiert, aber über uns letztes Jahr auch, wie oft über diese, ich meine, man nennt es halt immer Sonntagsschuss, aber du musst den Leuten ja auch einfach dazukommen lassen, überhaupt aufzuziehen von da. Und dass dann halt jeder zehnte Mal drin ist, ist halt so. Und das passiert dann auch zu oft. Und wir gehen mal auf, wir haben ja da, bei Transfers ja auch nochmal dieses Streitthema mit dem Sechser. Und wir haben letztes Mal auch schon, ich finde auch Fröde bisher, es ist halt so, passt schon. Ne? Wie letztes Jahr auch, es ist so, passt schon. Und dafür ist mir als Fröde eigentlich bald für mehr gekommen irgendwann mal. Und die zweite Position, die ist ja wirklich sehr streitbar eigentlich aktuell. Aber das machen wir lieber nachher in Transfers. Ja, was du vorher, Manu, gesagt hast, bei der Aufstellung haben wir vergessen, Simon Simoni stand im Tor in diesem Spiel.
Ja. Kommt hinzu. Der Pokaltorhüter. Hat sich auch einen Spieltagsschal wahrscheinlich geholt.
Ich hoffe auch von jedem Toto-Pokal. Gibt es noch vor dem zweiten Gegentor was zu sagen?
Insgesamt fand ich Deichmann, der ja als Rechtsverteidiger für Kosti in den ersten drei Spielen dann gestartet ist, war in diesem Spiel auch komplett überfordert mit Opoku da auf seiner Seite. Das war schon auch sehr auffällig, dass das, ich meine, wir haben es in der Saisonvorschau ja auch besprochen, Deichmann, wo sieht man ihn? Klar, er kann irgendwie, oder er wird irgendwie so als Allrounder für alles gesehen. Ja, also da hat er nochmal gezeigt, dass der Rechtsverteidiger jetzt eigentlich nicht so seine Stammposition ist, vor allem wenn er dann irgendwie halt so einen schnellen, dribbelstarken Gegner irgendwie hat.
Ja, nichts hinzuzufügen. Ja, also das ist schwierig. Wenn Kosti nicht da ist, ist es schwierig. Ja, aber dann gehen wir mal auf den 2-0. Es war so skurril. Ich meine, Freistoß, zentral, relativ nah und direkt vor der Südtribüne. Und ein Chaos beim Mauerstellen, das ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Und ein wirklich überforderter Torhüter an der Stelle, der einfach nicht wusste, wie er seine Mauer stellen soll. Und eine Mannschaft davor, die einfach nicht wusste, was ihr Torwart von ihnen will. Was am Ende zu einer Fünfer- und einer Dreiermauer irgendwie nebeneinander gefühlt hat.
Mit Guckfenster.
mit Guckfenster, damit der Schirmer gucken kann, wo der Torwart nicht steht. Und alle schreien quasi einfach aus der Südtribüne, stell die scheiß Mauer weiter rechts.
Ich war so beeindruckt von dieser Mauer, dass ich gleich ein Foto gemacht habe und dann Sekunden später fällt das Tor.
Alle rasten aus, du kannst doch keine Mauer stellen. Und dann passiert halt, es gab zwei Möglichkeiten. Entweder schießt durchs Guckfenster ins Tor oder er lötet einfach mal die Mauer und guckt, was passiert.
Genau,
was ist passiert? Er lötet einfach mal die Mauer und guckt, was passiert. Weil wenn 8 Leute in der Mauer stehen, einer im Tor, dann ist wahrscheinlich gar nicht mehr so viel restliche Raumdeckung vorhanden. Und dann prallt dieser Ball halt ein bisschen unglücklich aus der Mauer. Mause vor die Füße. Und der haut dieses Ding rein. Und alle dachten sich, ja, also mit mehr mit Ansage kannst du aber auch kein Gegentor bekommen.
Mause musste ich auch gedacht haben, okay, ich kenne die Leute hier, ich habe gegen die im Training auch öfter gespielt, aber so einfach war es jetzt auch selten.
Ja, also. Das ist wirklich, also das sind nochmal Abschiedsgeschenke gewesen für den Mann. Das war wirklich nicht mehr feierlich. Und man sagt, ich fand Simoni eigentlich ordentlich. Ich finde, er hatte die ähnlichen Probleme wie Funke, wie beim Rauslaufen von hohen Bällen. Aber bei dieser Situation hat er sich echt keinen Gefallen getan. Und er hat natürlich auch Probleme jetzt aktuell, dass Funk ganz gut spielt in den anderen Spielen. Inklusive Elfmeterhalten. Aber ich habe das Gefühl, dass das beim Pokaltor wieder bleibt. Erstmal die Saison. Und nachdem nur noch ein Pokalwettbewerb übrig ist und der auch relativ bald enden könnte, könnte das eine recht traurige Leihe werden.
So, ja, aber
genug von 2-0 gerantet.
Do you fucking know who I am?
Ja, der Mann, der die Mauern stellt. Ja. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, aber das war schon eine krasse Mauer. Huiuiui. Also selten mal so was Skurriles gesehen. Und das ist das Schöne an so Stadion, muss man auch mal sagen, an diesem kleinen Stadion, wenn du so nah einfach an diesem Feld bist und du einfach nur denkst, wow, ich kann die Verwirrung in jedem einzelnen Spieler dieser Mauer im Gesicht sehen. Fröde, sag mal aus, was ist hier? Was passiert? Versucht dann selber nochmal von links nach rechts irgendeinen Spieler rumzuziehen. Alle wussten nicht, was passiert. Komplett verwirrt. Aber das war echt ein Bild für die Götter, diese Mauer.
Mittendrin stand nur dabei, ob mit oder ohne Spieltagsschale.
Ja, dabei waren die nicht. Die waren wirklich nur mittendrin.
Nein, ich meine du. So, ja. Im kleinen Stadion. Mittendrin stand nur dabei.
Ich dachte mir auch, hey, ich bin genauso nutzlos wie die komplette Mauer, wenn sie freistoßt.
Aber man muss sagen, dann auch Fröde ist dann derjenige, der dann auch halt irgendwie zu langsam schaltet und als der Ball dann Mause vor die Füße
Ja, das ist ja auch nichts Neues.
Kommt dann noch dazu, aber wir müssen jetzt nicht ins...
Das ist ja aber wirklich so dieses Grundkonstrukt unserer Defensive, ja, das ist dieses zu langsam schalten. Ja, auf jeden Fall, ja, da war es eigentlich, war da die Luft raus. 2-0 hinten. Und,
wolltest du sagen, Klappe zu, Mause tot?
Nee, Mause war leider nicht tot. Nicht, Mause soll auch nicht tot. Aber der Magenta, der Typ von der Sportschau, hat dann irgendwie leider diesen Mausefallen-Gag dann irgendwie ständig gebracht in der Zusammenfassung. Das fand ich auch nicht so toll. Das fand ich immer schon unangenehm auf Twitter, als er noch bei uns war, aber dann gegen uns fand ich es richtig unangenehm.
Ich finde immer nur diesen Magenta-Kommentator immer so unangenehm, der dann immer von Mausi Mause spricht und so.
Ja, aber der Typ, der von Mausi Mause spricht, ich muss sagen, den finde ich so unangenehm. Aber ich finde, der redet so nett über unseren Verein. Der schwärmt so oft irgendwie auf so eine angenehme Weise von Ingolstadt. Und ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich weiß es nicht. Also, aber irgendwie ist der so, er hat so ein bisschen hat er Crush auf uns. Aber er sagt Mausi Mause.
Das sehr gut, haben wir unsere Pflicht auch erfüllt.
Mal gucken, wie der heißt. Das nächste Mal gibt es Shoutouts.
Für den Magenta-Werbeblock in jeder Folge. Genau, Magenta-Werbeblock.
Ja. No Sponsor.
Zweite Halbzeit.
Und ich muss sagen, ich hatte so zur Halbzeitpause jetzt nicht mehr so viel Hoffnung, ehrlich gesagt. Erstmal, also als wir 0-2 in diese Halbzeit gegangen sind.
Wie kommst du denn dazu?
Mit Lasse und Co. Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, vor dem Spiel habe ich ja noch gesagt, den insolvenzverschiebenen Kackverein, den schießt mal 5-0 aus dem Stadion. Hat alles nicht so unglaublich gut funktioniert. Aber dann gehst du in der zweiten Halbzeit und dann kriegst du halt direkt die gelb-rote Karte. Das ist 49. Minute. Heißt, du hast inklusive der Nachspielzeit von fast 20 Minuten gewöhnt, hast du ja
eine ganze Halbzeit Zeit.
Du hast eine ganze Halbzeit Zeit. Sorry, wir zwischendurch jedes Mal, wenn ihr irgendjemand auf den Tisch haut, es ist tatsächlich immer Bene. Also wenn ihr zwischendurch denkt, was ist eigentlich los, ist es Erdbebengebiet oder so, nein, es ist einfach Bene, der so enthusiastisch über unseren Verein spricht. Ja, und dann immer da auch noch so gestenreich den Tisch mal rotieren muss. Ja, nee, aber du bist eine ganze fucking Halbzeit in Überzahl. Jetzt, sorry, wir kommen mal zurück zu dem vorher, das darf kein Klassenunterschied sein. Und wenn du jetzt mal noch eine Halbzeit zu Hause in Überzahl bist, sorry, gib ihm. Gib ihm richtig.
Aber, also, lustig ist ja, dass sich das vor allem Kaiserslautern gedacht hat, die dann gedacht haben, oh shit, wir sind einer weniger. Wir müssen jetzt hier 50 Minuten lang auf Zeit spielen.
Ja, und das ist das Witzlose. Es ist, wenn vorher sagen, wir tun hier so, als würden wir hier gegen den Heiligen Gral des letztjährigen Pokalfinalisten spielen. Und Lautern kriegt sowas von Muffensausen, weil die einmal weniger sind mit 2-0 Führung, weil sie halt wissen, dass sie scheiße sind. Aber aufs Feld gebracht haben wir es nicht.
Findest du?
Finde ich. Also zum einen ist ja schon Feldüberlegenheit, ja, schon, weil die halt nichts mehr gemacht haben. Aber wir hatten ja nicht jetzt irgendwie unsere Torchancen noch im Löcher.
Also ist es kostlich gekommen für Deichmann zur Halbzeit?
Das ist immer
gut. Und Gröning für Testrot?
Das ist Medium.
Ja. Aber ich finde schon, dass wir in dieser zweiten Halbzeit dann irgendwie in sowas wie ein Powerplay gekommen sind und natürlich tausende Ecken irgendwie hatten. Ja. Aber
ein Haring-Powerplay. Tausende Ecken und viel irgendwie um den Strafraum gekreist, aber nicht in die zwingenden Situationen gekommen. Nicht genug. Aber reden wir weiter.
Also ich bin auch eher dabei, dass du sagst, du hattest natürlich, wie du sagst, Powerplay und Ballbesitz, aber halt auch die Frage ist ja, wann und wie häufig wird es zwingend? Und da auf jeden Fall noch einen Daumen nach oben.
Ich war für mich ja viel, wirklich Abschlusssituationen.
Also klar, hat Lautern da auch wieder viel rausgeköpft und so, ist mir klar. Aber ich finde, und das ist natürlich mega subjektiv als Stadionzuschauer oder so, aber du hast gerade gesagt, in der Halbzeit hast du dir gedacht, 2-0 gegen den Favoriten, in Anführungszeichen, hinten. Was soll denn hier noch irgendwie gehen? Und ich finde, so die ganze Atmosphäre, die das dann in der zweiten Halbzeit verursacht hat, ist schon richtig stark, das noch rauszuholen, da so ein Powerplay und die Leute anzuzünden und schon für eine gute Stimmung zu sorgen.
Finde ich nicht. Nicht für eine ganze Halbzeit. Die stellen sich nur hin, drei Mann gar nichts mehr. Du hast eine ganze Halbzeit, einen Mann mehr. Die haben vollkommen kalkuliert gesagt, wir spielen hier nur noch auf Zeit und legen es auf den Boden. Viel Spaß. Und wenn ihr nur zu Ecken kommt und die nicht reinmacht, macht das gerne weiter. Und natürlich wurde dir das Stadion angezündet. aber da muss ein Tor fallen und dann explodiert da alles. Und da passiert gar nichts. Ich wüsste wirklich nicht, was wir vor dem Tor so richtig, oder das heißt richtig, boah, der war fast drin. Boah, da waren mal so richtige Aktionen. Das sind 9 Ecken, 10 Ecken, 12 Ecken, keine Ahnung. Da war auch alles brotlose Kunst gewesen. Und sonst dann mal wieder Kosti-Flanken, die ja dann deutlich besser sind als vorher irgendwas mit Deichmann, aber da ist halt nichts passiert draus. Und dann muss man auch sagen, ja, das widerlichste Teilspiel überhaupt, aber wir haben uns auch dumm angestellt gleichzeitig wieder. Also ich meine, wie oft die diesen Hurensohn von Torwart halt auch immer angegangen sind, damit er sich wieder auf den Boden legen darf und aua, mich hat jemand berührt. Also ich, das war motiviert, aber auch nicht mehr. Das war motiviert und ich weiß viel zu wenig für so gegen so ein Spiel. So haben wir gesagt, hey, es geht hier um Kohle, es geht hier um viel, hier weiterzukommen. Du bist 45 Minuten lang, bist du in Überzahl. Und du lässt dich nur die ganze Zeit irgendwie provozieren und kommst zu Ecken. Mhm. That's it. Und am Ende spielst du ein Hail Mary Tor durch deinen Innenverteidiger, der wieder Stürmer spielen muss, weil sonst keiner trifft. Weil der gegnerische Torwart sich verschätzt. Weiß nicht. Also das ist viel zu wenig gewesen. Ich finde das Lauterspiel war bei zweiter Halbzeit richtig. Das war stimmungstechnisch geil, aber da musst du mehr rausholen. Du musst viel früher treffen und da müssen viel mehr zwingende Situationen kommen. Ansonsten würde ich sagen, ja, Lautern, der Hurensohnverein hat einfach alles richtig gemacht mit 20 Minuten Zeitschinden und sich nur hinten reinstellen. Deswegen würde ich sagen, Lauternspiel fand ich schon insgesamt auch richtig, richtig deprimierend.
Ja, es ist leider die einzige Zusammenfassung, die ich mir heute Morgen nicht angeschaut habe. Deswegen kann ich jetzt nicht irgendwie mit, das waren die besten Chancen irgendwie gerade glänzen, aber du hast natürlich recht, also es muss halt... Du musst halt eine dieser Standardsituationen dann mal verwerten, gerade als unterklassiger Gegner. Also
oder auch anders als nur mit Standardsituationen zumindest mal in irgendeine Abschlusssituation kommen. Weil so haben wir natürlich uns nur beschwert, dass sie, also es war ein widerliches Zeitspiel. Und man sagen, das war wirklich ab dem Moment der gelb-roten Karte, war das ja wirklich nur noch peinlich, was Lautern da abgezogen hat. Das war nur noch peinlich. Aber wir haben uns auch darauf eingelassen. Jedes Mal bist du wieder den Torwart angegangen ohne Not und dann lag er wieder rum. Und eigentlich haben wir nur lamentiert und Ecken rausgeholt.
Ja, also war ja natürlich auch lustig. Schiedsrichter, glaube ich, irgendwie hat beide Seiten irgendwie so ein bisschen auf die Palme gebracht. Uns, weil gewisse Zeitspielsituationen nicht geahndet wurden. Andererseits, glaube ich, hätte auch Lorenz gut und gerne gelb-rot sehen können, wenn er auch dann gelb-rot kriegt. Ja, also glaube ich, war am Ende irgendwie für alle so ein bisschen frustrierend auch. Marlon Ritter ist mein persönlicher Hassspieler in diesem Spieler, aber gut.
Er hat es nicht gut geleitet.
Und diese 7 Minuten Nachspielzeit, die es am Ende gibt, die hatten wir auch schon irgendwie zur 60. Minute dastehen. Also Lautern wusste dann auch ab einem gewissen Punkt, okay, recht viel mehr kann er gar nicht geben dann. Können wir es halt auch noch ins Extreme ziehen.
Was ich mir wirklich in dem Spiel gedacht habe, was machst du eigentlich? Also was willst du wirklich gegen dieses Torwartzeitspiel machen? Der kann ja bei jeder Situation, wo der irgendwie den Ball hält und dann hat ihn ein Spieler berührt, aua, ich muss behandelt werden. Was willst du dagegen tun? Kannst du mir auch nicht... Du musst ihn ja behandeln lassen. Und weil er Torwart ist, muss er ja auch nicht raus. Heißt, der Torwart kann sich wirklich in jeder Situation, wo irgendwas war, immer hinlegen und sich behandeln lassen.
Du kannst es aber schon nachspielen lassen. Du kannst dann halt knallhart sagen, hey, jedes...
Es wird nie 1-1 passieren. War ja in dem Fall auch so. Man gab 7 Minuten.
Sieben. Natürlich ist... Also ist häufig der Fall, aber was du sagst, was du dagegen machen kannst, also das muss halt der Schiri dann knallhart an.
Also es war so offensichtlich, der jetzt halt echt zwischendurch mal... Das ist halt dann immer diese Scheiße, das kannst du halt nicht nachweisen. Wir hätten schon längst Geld geben müssen, beim 5. Mal rumliegen, da war jedes Mal nichts. Einmal haben sie mal auf den Fuß getreten. Ansonsten war es halt immer eine dumme Idee. Da war er dumm angegangen. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, das Lautern-Spiel, sorry, das musste in der zweiten Halbzeit drehen. Oder zumindest dran sein, das zu drehen und dann sagen, scheiße, unglücklich, da ist er wieder gegen die Latte und nicht rein. Das war einfach viel.
Es ist halt trotzdem halt mega viel investiert, mega hoher Aufwand für dann relativ viel ineffiziente Flanken, die dann immer wieder rausgeköpft werden und du musst wieder irgendwie verlierst Zeit, weil eine Ecke irgendwie ist, die Spieler müssen vorlaufen, müssen wieder zurücklaufen. Also.
Ja, vor allem, du musst dann halt, also das, was wir ja gesagt haben, so in zwingende Bewegungen reinkommen und dieses, also das kam deutlich zu spät, der Anschlusstreffer, aber da dachte ich mir auch, das hat dann zumindest mal von der Bewegung passt. Dass du sagst, in der Dynamik rein und dann mit so einer gegenläufigen Bewegung, da hast du dann automatisch ja, bist du wahrscheinlich gefährlich. Und natürlich können auch da immer noch einige rausgeköpft werden. Aber was mir halt da immer noch häufig abgeht, dann manchmal ist es oder in einigen Situationen einfach zu statisch, wo du sagst, da kann dann der Gegner einfach sehr gut drauf reagieren. Da musst du dann auch nicht viel machen.
Fehler provozieren.
Ja, genau.
Das ist, ist die Frage, ob der Torwart hätte halten können, aber er kommt dann auch schlecht raus. Aber das war ein provozierter Fehler. Weil wieder gegenläufige Bewegung, dann steht der Malone plötzlich da alleine und Torwart denkt sich, shit. Und in dem Moment geht er halt dann zu früh raus und dann köpft er einfach ins leere Tor. Und, aber da war sonst nichts. Also das ist wie mit dem Haching-Spiel, sehr geil. Also da musste Lautern einfach nichts machen und dann passiert dir nichts. Solange du keine Fehler machst, passiert dir gegen uns einfach nichts. Und deswegen zieht sich das halt einfach krass durch.
Und du machst halt die Fehler selber hin. Und das ist das Problem dann, eine ungünstige Mischung.
Ja, und dann, das ist halt auch irgendwie Zeichen, das ist ja witzig mit diesem, wir haben am Ende immer Malone irgendwie noch im Sturm und gucken mal. Aber das ist für mich eigentlich das so der Inbegriff von, wir haben keinen Plan, wie wir eigentlich an Tore kommen sollen. Dieses Scheiße, jetzt lass mal Malone noch vorne ein bisschen rumlaufen und mach Halbwehrflanken und vielleicht köpft da einen rein.
Das ja, ist also in der Nachspielzeit ist das ja eigentlich schon legitim, aber das ist dann
irgendwie
immer
viel als meine letzte Idee ist jetzt gerade nur noch irgendwie das, weil irgendwie ist offensiv gar nicht so gefährlich alles. Ja gut, dann fliegen wir aus dem Pokal raus. Ist ja eh immer nur einmal im Jahr bei uns, deswegen ist das jetzt noch nicht so neu. Aber Saarbrücken auswärts, da geht was.
It's a thing, ja.
It's a thing. Das letzte Mal war
schon der Klassiker. Auf der positiven Seite. Auf der anderen Seite hast du Viktoria Köln, aber
genau.
Saarbrücken
aber auswärts. Das ist irgendwie, also irgendwas ist da. Martin, wie warst du denn so?
Ja, du denkst dir immer auf jeden Fall, es ist schon ein schweres Auswärtsspiel bei einem Top-Gegner, aber irgendwie am Ende wird es immer höchst kurios.
Genau.
Und gut. Überraschend positiv. So.
Das ist irgendwie gut. Am Ende. Keiner weiß so richtig, was passiert ist, aber cool. Irgendwie
also immer. Drittes Auswärtsspiel, dritter Sieg jetzt in Saarbrücken in den letzten Jahren. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich mal irgendwie in der Regionalliga oder so früher da noch gespielt, als es Regionalliga Süd noch gab. Aber jetzt in den letzten Jahren haben wir ja jetzt dreimal in Saarbrücken gespielt und einmal war dieses 4-3 der einzige Capretti-Sieg. Letztes Jahr die vielleicht etwas fragwürdige Schiedsrichterleistung mit einem am Ende 2-0-Sieg für uns und ich glaube zweimal mehr.
Ich weiß überhaupt nicht, was du jetzt da meinst mit fragwürdiger
Schiedsrichterleistung. Hat auch einen Award im Schanzer Zeitspiel bekommen und
kreativste
jetzt dieses Jahr auch wieder einiges geboten.
Ja. Und ging mal wieder gut los mit einem Elfmeter. Das ist jetzt der, den ich vorher verwechselt habe.
Ja.
Das war jetzt der Elfmeter, wo ich, also ich kapiere die Einstellung irgendwie von Magenta nicht, aber hey, da ist doch gar nichts, oder? Das ist doch kein Foul.
Ich denke mal,
leitet ihn irgendwie so.
Ich denke mal, er pfeift ein Ziehen wahrscheinlich, oder?
Ja, aber das ist ja, aber ich, also das auch in der Wiederholung, ich habe mir das auch nochmal die Szene mehrmals angeschaut, ich sehe es da nicht, also.
Weil so könnte man ja wieder sagen, ja, klassisch Offensivspieler in der eigenen Hälfte, aber nee, irgendwie, sie sind aneinander. Und vielleicht ist da irgendwo eine Hand, aber sie sind so nah aneinander und dann fällt er einfach neben Gröning hin und legt den Meter.
Und auch quasi in der Zusammenfassung spricht ja der Kommentator von Ausgleichen der Gerechtigkeit dann.
Ja, das stimmt. Weil es auch, also ist keine Meter, aber auch gleich Gerechtigkeit, auch wieder nicht so gut geschossen. Aber wieder Funk, der sich denkt, Simon? Nee, wirklich nicht. Nicht mit mir. Ich halte dieses Jahr einfach alle Elfmeter. Und so hast du wieder den Fehlstart. Gut vermieden.
Saarbrücken, glaube ich, hat gestern schon wieder einen Elfer verschossen. Die haben jetzt, glaube ich, in dieser Saison schon 3 Elfer verschossen.
Was ist denn mit dem Patrick Schmidt? Wo ist denn der? Der spielt nicht, oder was?
Ich glaube, es waren jetzt irgendwie 30 Beschützen, aber nicht Patrick Schmidt. Ne?
Ja, gut, da kann ich auch nicht helfen. Der Gauss ist nicht mehr da. Also.
Nee, Gauss hat Karriere beendet.
Ach so. Das haben wir in dem Spiel noch gefragt.
Glaube ich, wurde letztens
Ex-Ingolstädter, aber nicht mehr Gauss.
Wurde letztens, glaube ich, auch wieder in Ingolstadt gesichtet. Also,
glaub
ich, hat seinen Lebensmittelpunkt möglicherweise wieder hierher verlagert.
Der könnte auch nochmal Sechser spielen.
Gute Linksverteidiger.
Ja, gut, auf jeden Fall startet es gut. Und dann passiert in der 11. Minute das, was wirklich so. Ich weiß nicht. Das sind so Sachen, die müssen halt immer nicht.
Just Saarbrücken things.
Malones Einwurf. Ist es jetzt das erste Mal, dass es danach ein direktes Tor gab? Oder war das bisher immer nur so zweite Bälle nach Malone einwürfen? Oder war das erste?
War es nicht letztes Jahr bei diesem 2-0 dann auch das Gleiche?
Das kann sein, ja. Auf jeden Fall Einwurf, Malone und irgendwie hat keiner mitbekommen, dass Malone weit einwirft und Gröning Kopfbälle kann. Auf jeden Fall stand es dann 1-0. Und dann ich so, ja. Okay. Und ich meine, über Gronin kann man noch ein bisschen reden, aber ich finde so diese Grundenergie einfach ohne Not beim 1-0 in der 11. Minute so dermaßen in dieser Brückenkurve zu provozieren, schon mindestens mal interessant.
Ja, also wir hatten auch leichte Verwunderung, ob des Jubels im Gästeblock so.
Also, das konnte man ja auch sehr schön dann irgendwie, ich habe es auf Magenta gesehen. Und dann, ja.
Also ich meine, natürlich
rutscht schon rein,
kannst du der Meinung sein, das war kein Elfer oder so, aber das war ja dann auch nicht verschulden des Saarbrücker Publikums. So.
Ja, und ich würde halt gerne wissen, was da, ob da irgendwas vorgefallen ist, weil es war ja jetzt erstmal in dem Ding Gröning und nachher, um davon vorzugreifen, im nächsten Ding dann Kostli auch noch, der halt auch noch irgendwie Richtung Saarbrücker Kurve dann irgendwie den Jubel ansetzt und sie sich dann provokant einfach direkt zu dritt vor dieser Rückenkurve setzen und meditieren. Also irgendwas muss jetzt bei Kostli und Gröning tief verankert sein, warum sie Saarbrücken nicht mögen. Aber oder ist es wirklich was vorgefallen kurz davor? Keine Ahnung sein. Aber das war schon ein bisschen befremdlich. Lustig, interessant. Vor allem, warum Saarbrücken? Ja, macht das doch bei, keine Ahnung, Regensburg gerne. Ja, aber Saarbrücken? Aber es war zumindest, nur da ist Energie, sagen wir es so. Und Spielfreude und Provokationsfreude. Aber wir können es, glaube ich, noch nicht so richtig auflösen, woher der Hass kommt.
Nee.
Ja, weil Saarbrücken hat uns eigentlich bisher noch gar nicht so viel gesagt. Aber war lustig. Ja. 2-0. War das schon was?
Nee, ich glaube, ich möchte bitte nochmal festhalten, dass es ein Einwurf war von Malone.
Ja,
und auf Gröning. Ja. Und dass natürlich da Markus perfekte Kombination zusammenkommt.
Shitshow. Aber das Gröning Kopfbälle kann, das ist ja nichts Neues. Aber ja, alles andere könnt ihr gerne noch mit ins Repertoire aufnehmen. Kopfball hat er ja beim zweiten auch gemacht. Es gibt Leute, die nennen das Assist, was er da gemacht hat. Aber er hat irgendwie versucht, mit dem Kopf diesen Ball zu verwerten und dann ist er aus Versehen zu Kostli gefallen. Und was Kostli halt dann mit diesem Ball macht, zeigt halt irgendwie, dass ich immer noch nicht genau weiß, warum Kostli bei uns so lange verlängert hat. Und wie unglaublich wichtig der halt einfach ist. Und dann, what the fuck, hier den mitnimmt und dann einfach mit links reinschlänzt, steckt. Was ist das für ein Tor? Absolut. Richtig, richtig geil einfach.
Ja, vor allem musst du noch ein bisschen Schwach früher Linke. Anfangen. Ja. Ich habe da auch nochmal aufgeschrieben, das waren wirklich starke Kombinationen davor. Natürlich mit Gröning. Der Abschluss, der war sicher nicht so geplant. Der Abschluss, der dann zum perfekten Assist wird. Aber davor war das wirklich ein ausgespielter Konter, wo du sagst, das hatte Hand und Fuß, so willst du es sehen. Und dann, also wie du sagst, dann das Endprodukt, also hier vorletzter Ball mit Gröning, aber dann natürlich auch Kostli, dass er den so perfekt verwertet und mit der Technik, also mit dem kannst du nicht immer rechnen, aber davor, das hat mir gefallen. Und
der Ball ist davor, ich habe es gar nicht aufgeschrieben.
Also das war, also die einzelnen Spieler weiß ich auch nicht mehr, aber das war wirklich dann, also dann über außen dann verlagert.
Über links so, auf jeden Fall, ja.
Genau, so. Und dann ja, auch wirklich dann, also in den Konter, wo du den Platz hast, den Platz genutzt, nicht in Hektik verfallen, wo ich sage, ja, so sollte man es eigentlich sehen. Und das war an sich einfach ein sehr, sehr gutes Tor. Und dann, also wie du schon sagst, also Kostli überragend einfach, wie er den verarbeitet.
Insgesamt hat das in dem Spiel halt von allen, die wir wahrscheinlich heute besprechen, hast du, glaube ich, am besten gesehen, was so der Plan im Aufbauspiel ist, in Richtung ja, Offensive auch. Und das hat da schon öfter, nicht nur bei den Toren, sehr gut geklappt. Also ich kann mich selten an ein Spiel erinnern, wo wir eine 2-0-Führung aus der Hand gegeben haben, wo ich trotzdem in der Halbzeit so positiv irgendwie stimmt, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe hier vieles gesehen, was mir wirklich ganz, ganz gut gefallen hat. Also da hat das Pressing von Saarbrücken überspielen und so
schon sehr, sehr gut geklappt. Okay, dass der Saarbrücken jetzt irgendwie aus dem Nichts zu zwei Toren gegangen ist. Also Saarbrücken war auch gut, weil Saarbrücken hat ja auch richtig was aufs Feld gebracht und deswegen ist es vollkommen okay, dass die Buden gemacht haben in diesem Spiel. Deswegen kann man da durchaus anerkennen, dass man gegen den guten Gegner gut gespielt hat in dem Moment.
Ja, genau, aber also ich meine, man kennt mich ja doch ein bisschen. Ich werde jetzt irgendwie so kurz vor der Pause irgendwie zwei Gegentore fangen. da hat man mich auch schon mal irgendwie ein bisschen negativer erlebt, aber ich habe da echt gesagt, okay, mir gefällt hier echt einiges ganz gut. Auch gerade im Spielaufbau, klar hat das nicht immer geklappt und du hast, glaube ich, in dem Spiel auch sehr, sehr klar gesehen, da gibt es Spieler, die haben das mehr verinnerlicht als andere vielleicht. Dann hast du in dem Spiel auch extreme Standprobleme bei manchen Spielern gehabt. Also Max Plath hat das Gefühl, in den ersten 5 Minuten schon 5-mal weggerutscht, was natürlich gerade bei so einem zentralen Spieler, der auch da gerade im Aufbauspiel echt eine, eine wichtige Rolle übernommen hat, natürlich nicht so gut ist. Und das ist mehreren Spielern irgendwie so gegangen. Also ich weiß nicht, was da los war. Aber das hat einige Male richtig gut ausgeschaut, irgendwie da mit 2-3 Spielern irgendwie locken und dann aber mit schnellem direkten Spiel irgendwie 1-2 Ketten überspielen.
Ja, du hast mit Kostli wieder, das sieht dann auf der anderen Seite plötzlich auch wieder im Offensivfußball aus.
Genau.
Und nicht nur links.
Ja, aber auch Düring hat in dem Spiel, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Also
hat mir auch gut gefallen. Indirekt erwähnt. Man hat mal gesagt, seit der Saison wurde beendet durch das erste Spiel, aber seitdem spielt er dann auch einfach Düring.
Genau.
Das sollte man vielleicht auch nochmal irgendwie noch hervorheben, weil es war ja ursprünglich auch mal, dass es eher nicht danach aussieht, als würde er direkt so schnell irgendwie in die Startelf rücken, weil muss noch rankommen, noch jung, anderes Niveau und dafür ist er relativ schnell an Seifer vorbeigezogen und Kuwara existiert ja einfach nicht mehr.
Genau. Ja.
Schade.
Also auch bei Düring mit Sicherheit Licht und Schatten und nicht mit Kostli zu vergleichen, das ist ganz klar.
Ich glaube,
aber für das Alter, für dass er irgendwie die ersten Schritte jetzt hier in der dritten Liga macht, ist da schon auf jeden Fall Potenzial da. Und es ist zumindest nicht so, dass er mich so auf die Palme bringt, wie Seifert das oft gemacht hat, gerade in der Defensivbewegung.
Er hat deutlich weniger Riesenböcke drin, finde ich, als Seifert.
Ja.
Aber es ist halt auch, es ist halt okay, ja, und erstaunlich dafür, dass er jetzt, wie auch hieß, dass es eigentlich noch Zeit braucht, so, dass er jetzt dann schon so gefestigt spielt. Aber es ist natürlich auch manchmal, ich finde auch so ein bisschen, wenn dann irgendwie Plath und Düring nebeneinander irgendwas decken, wird es dann schon schwierig, was so Körperlichkeit angeht irgendwann. Aber es ist schon vollkommen in Ordnung, wie es spielt. Und ja, interessant, dass halt so ein Guevara komplett abgemeldet ist inzwischen.
Ja.
Und er gleichzeitig noch nicht weg ist. Einmal noch einen Tag Transferphase.
Kommen wir gleich drauf.
Ja. Ja, 295 Minuten eigentlich dafür alles hervorragend mit den gehaltenen Elfmeter und dann tatsächlich auch noch, das ist glaube ich vor 20 noch gewesen, Malone kratzt das Ding noch von der Linie irgendwie einmal.
Mhm.
Haben auch nochmal kurz vor der Schippe gesprungen, war dann aber nur in der kurzzeitig. 26. 2-1. Ich tue mich sau schwer mit dem Tor.
Das ist dieser Kopfball, oder?
Zwei Leute, die den Flankengeber eigentlich bearbeiten, der kommt trotzdem zur Flanke. Zwei Leute, die den Einköpfenden decken, er gewinnt trotzdem das Kofferduell. Qualität von Saarbrücken oder schlecht verteidigt?
Zu einfach.
Ja, so ist auch meine Meinung. Also gerade da auf Außen, dass du dann, also wie gesagt, innen nicht jeden Kopfball verhindern kannst, das ist auch klar. Aber auf Außen, wenn du zwei Leute hast, dass die sich da viel zu einfach abkochen lassen, ja, da musst du es verhindern.
Ja, heißt.
Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, das war auch wieder, also wenn ich jetzt das richtig auf dem Schirm habe, nach einer Standardsituation, wie der Ball dann überhaupt erst nach außen kam und so weiter. Also das, wenn ich es richtig auf
dem Schirm habe. Ich bin mir nicht sicher, weil ich einer von den beiden Verteidigern, die im Kopf verschieden, Gröninger. Weil ich denke mir auch, dann muss ja fast eigentlich vorher eine Standardsituation gewesen sein, weil ich bin mir nicht ganz sicher, wie konnte ich die Bilder nicht so richtig entziffern.
Ich meine, so
kann man dann also sprechen, so dass dann Standard war
und dann, ja.
Dass man deswegen vielleicht den Schirm hat. Aber auf jeden Fall, ja, also das ist auch so. Das Schlimmere ist tatsächlich, dass er so zur Flanke kommt gegen zwei und innen, nein, da sei er am höchsten gesprungen. Von den drei. Ist so.
Ja. Also so, dass dann, wie sage ich immer mal, also gerade von dem guten Gegner zum Kopfball kommt und dann natürlich aus der Distanz auch trifft, also ich meine sowas, da kannst du nicht alles verhindern.
Nee. Ja, aber trotzdem, und die beiden Gegentore, also auch wenn du sagst, mal natürlich irgendwie alles positiv und gute Halbzeit, beiden Gegentore sind wieder echt symptomatisch gewesen. Das erste Jahr, da kommt einfach irgendwie die Zuordnung irgendwie nirgends so richtig und dann kommt er trotzdem zur Flanke gegen zwei. Und das zweite Gegentor ist das, was wir vorher schon mal gesagt haben. Das war ja das Chivea-Gegentor. Mit der fehlenden Rückraumbesetzung.
Ja, vor allem, wir haben jetzt hier auch ein paar Déjà-vus. Also A, Eckspieler. Und dann B, Rückraumbesetzung. Zentral 16 Meter, beziehungsweise 16 bis 25 Meter vor dem Tor, wo ich auch sage, ist im Konter, ist dann natürlich, wo einiges in der Bewegung ist, aber das musst du besser verteidigen. Und vor allem von Chivea solltest du noch wissen, dass der eine ganz vernünftige Schusstechnik hat.
Aber also was mir da auch ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass diesem Tor ein absolut fataler Fehler von Kostli im Aufbau. Also Unforced Error im Endeffekt in Ballbesitz. wo er den einfach relativ blind irgendwie ins Zentrum spielt und dann bist du natürlich im eigenen Aufbau irgendwie unsortiert, aber dann muss Max Plath irgendwie da, glaube ich, an der Außenlinie irgendwie in den Zweikampf verliert den.
Das sieht oder kommt nicht los.
Kommt nicht hinterher richtig.
Ja, wobei, aber da muss ich auch sagen, genau,
also,
das ist einfach, das sieht von Max Plath unglücklich aus, aber er kann meiner Meinung nach fast nichts dafür, weil nämlich, also wie Martin gesagt hat, da geht es früher los mit dem Ball im Aufbau von Kostli und dann quasi hat er überhaupt erst Distanz zu überbrücken, um an den Gegenspieler zu kommen. So, und dann hat er natürlich der einfach den riesen Vorteil, dass er in der Bewegung drin ist und dann sieht es für ihn unglücklich aus, aber er kann da nichts dafür. Und drum, also konzentriere mich ich dann auf diese Rückraum hier Besetzung und Verteidigung hinten, weil das musst du besser machen. Oder natürlich da vorne,
wie Martin. Ja, aber also wer soll den Rückraum besetzen, wenn quasi Plath an der Außenlinie in den Zweikampf muss, die ganze Statik irgendwie auf Aufbauspiel gerade ausgelegt ist? Dann natürlich gibt es dann da irgendwie die Lücken.
Bis dahin wieder ein Kostli, auch ehrlich gesagt.
Ja, genau, also
bis dahin muss also das ist ja wirklich sowas, ich finde, das ist nach einem 60-Spiel auch nochmal so, bis dahin muss halt ein Kosti da auch reingerückt sein, also wenn er da vorne den Ball verliert und dann geht es ja eine ganze Weile, bis es da außen rumgeht, dann durch die Grundlinie entlang und dann spielt er zurück, in der Zeit kann auch ein Kosti die Mitte besetzen, wenn er sieht, dass der das Plath rausziehen musste nach seinem Fehler. Gibt es mehrere, die da hätten stehen können, das ist wieder dieses Zuteilungsgeschichte, also wer macht es denn dann am Ende? Und das Chivea-Tor, das zeigt ja, wer das hat schon... Dann denken sie so, wäre schon schön gewesen, jetzt so ein Chivea zu haben, irgendwie, vor allem in unserer aktuellen Kadersituation. Weil in dem Spiel, ich gucke jetzt nicht so viel Saarbrücken-Spiele, aber in dem Spiel schon guter, der Chivea. Hat er das war da schon richtig abgerissen in dem Spiel.
Haben wir ja damals auch gesagt, also diese ganze Situation um Chivea, der dann quasi in der Rückrunde Fahrt aufnimmt und da wirklich gute Spiele macht und dann trotzdem geht.
Ja, und dann gehst du halt mit einem 2-2 in die Halbzeit. Und wie du sagst, mal sehr viel Positives, aber eben die beiden...
Ja, was du dann noch erwähnen musst, davor diese Doppelchance, also dann hier mit der Ecke, Latte war es, Kopfball Pfosten und dann der Nachschuss Latte und dann wird es aber abpfiffen wegen Abseits.
Genau, also das glaube ich kein Abseits ist und dann müsste es eigentlich Elfer für uns
genau, geben. Genau, weil da...
Ja, aber das finde ich jetzt auch zu viel. Gut, dass du nochmal sagst, ich dachte, das wäre nach der Halbzeit. Aber ich glaube schon, dass es Abseits ist, weil er den Ball ja von hinten spielt. Also ich meine, er steht, also wer auch immer den Ball spielt vor den Lattenplatz, ist auf der gleichen Höhe, wie ich habe keine Ahnung, wer da jetzt wo stand, auch wie der in der Mitte, aber er steht ja mit dem Rücken zu Tor und spielt den Ball von hinten nach vorne. Deswegen glaube ich schon, dass er vor dem Ball stand. Aber es wird halt nicht aufgelöst und in den Bildern siehst du es halt irgendwie so schwer. Und ich finde es okay, dass es jetzt dann, also ich kann es nachvollziehen, dass du da sagst, das Abseits, was natürlich ein sehr großes Gewimmel ist.
Es hätte sehr gut in das Spiel gepasst, wenn es da dann auch noch den Elfer für uns gegeben hätte.
Ja, genau, aber es ist halt wirklich, es sind zwei Pfosten, einmal Pfosten, einmal Latte, also du hast wirklich nicht Glück in der Situation, weil es hätte ja einfach einer reingehen können. Oder wenn er nicht reingeht, dann hättest du den noch einen Meter kriegen können. Heißt in der Situation durchaus wild, aber wenig Glück mal, ausnahmsweise.
Muss man auch, um dann vielleicht auch den Bogen dann Richtung zweite Halbzeit langsam zu spannen, eine von auch wieder irgendwie mindestens zweistellig Ecken, wo es sehr, sehr oft nicht gefährlich wurde, dass diese Doppelchance jetzt hier war, dann mal eine der gefährlichen. Und in der zweiten Halbzeit aber auch, gefühlt dann auch irgendwie durfte jeder mal eine Ecke treten. In der zweiten Halbzeit kommt dann Felix Keidel und ist dann derjenige, der die letztendlich entscheidende Ecke tritt.
War das Abseits-Tor von Saarbrücken auch noch vor der Halbzeit?
Ja, nee, das war danach.
Dann sind meine Aufzeichnungen ein bisschen ver...
Liest du mal deine Aufzeichnungen vor, dann...
Nee, das war jetzt so, ich dachte nämlich, dass das Latte Halbelfmeter wäre auch schon nach der Halbzeit gewesen. Und weil ich halt dann direkt danach dieses Abseits-Tor irgendwie auch nochmal eben aufgeteilt. Ich finde, in diesem Spiel ist es halt so unglaublich viel passiert. Das hätte halt auch irgendwie locker, also 6-5 ausgehen können, aber so immer. Es gab so viele Chancen auf beiden Seiten. Das war einfach schön anzuschauen. Für den neutralen Zuschauer war es so ein ziemlich gutes Spiel.
Und ja, so ein bisschen, wie wir es auch vorher bei Mannheim schon gesagt haben, einfach wild und
nur halt noch viel
packend, genau, nur noch mal eine Stufe drüber.
Hochwertiger. Ja. Natürlich sehr viele, man geht ja immer dazu, zu Torchancen, viele Fehler natürlich irgendwie dann auch irgendwo, weil halt beide sehr, sehr offensiv dann gespielt haben. Deswegen fand ich aber auch deutlich hochwertiger als das Mannheim-Spiel insgesamt. Aber halt unglaublich. Also wie der Name mit offenem Visier 2 halt einfach nur sich die ganze Zeit über den Platz gejagt haben. Das ist schon auch ein bisschen wild und es geht aber auch so ein bisschen durch, was du vorgabst, Pene. Das ist zwar schön und cool, am Ende gewinnst du das, aber vor allem, nachdem man ja am Anfang sagt, hey, wir legen jetzt erstmal wieder auf die Defensive, wir wollen irgendwie sicher stehen, ist auch so ein Spiel wirklich fragwürdig insgesamt. Es ist zwar vieles Gutes dabei und du gewinnst es am Ende, das ist auch gut so, aber es ist natürlich halt auch wild und kann auch anders ausgehen. Da muss man auch sagen, ich meine, das Mannheim-Spiel, das kann richtig anders ausgehen.
Absolut, wobei ich da noch sage, also das bin ich bei dir, also ich bin ja immer einer, der sagt, hey, Strukturen aufbauen etc., aber da sage ich natürlich hier Anfang der Saison, auswärts bei einem Top-Club, da ist es eher mal so, dass so ein Spiel dann so wild auch ausgehen kann.
Nö, da kann auch, und irgendwie, es ist ja auch wirklich positiv, dass das du einfach mal gesehen hast, wie auch was passiert, also wie du offensiv dann doch mal zu Chancen kommen willst. Weil das habe ich in sehr vielen von diesen Spielen nicht gesehen, dass wir da offensiv so viel zu kommen. Ja. Und da hat man was gesehen. Aber was halt zur Wahrheit gehört hat, auch dieses Spiel musst du nicht gewinnen. Und das Mannheim-Spiel, da ist musst du nicht gewinnen, der schon fast noch ein Euphemismus. Heißt, ja, das ist cool, dass wir zwei Spiele gewonnen haben, aber beide Spiele waren beides wilde Spiele, die wir gewonnen haben und beide Spiele, die wirklich auch anders ausgehen können. Jetzt habe ich über das Tor, die zweite Halbzeit eben komplett besprungen, wie wir bisher. Was haben wir noch für spezielle Szenen noch vorm 3-2?
Ja, du hattest halt, wie gesagt,
das Abseitstor,
das Abseitstor war sehr, sehr, sehr knapp, war, also wo du schon sagst, also auch da warst du auf der positiveren Seite, weil dritte Liga, da gibt es natürlich keinen Videobeweis oder
also
keinen
Lohn. Wo ich dann wahrscheinlich, also ohne Linie, in der ersten Liga oder zweiten Liga bei Videobeweis ja gesagt hätte, ja, muss das sein. Lass es doch, also ja, wir haben Videobeweis und deswegen muss es schwarz oder weiß sein, aber komm, das ist irgendwie gleiche Höhe. Und wenn sowas natürlich im Spiel entschieden wird, dann war es wohl richtig, ja, auf dem Papier war es richtig, aber es ist natürlich so ein...
Und wo du dann auch sagen musstest, wer da in dieser Situation Torwartfehler von Funk gewesen, wo wir von Torwart gerade gesprochen haben, weil das würde auch, oder wäre ja auch auf seine Kappe gegangen.
Das ist immer Glück, wenn sowas nicht in die Statistik eingeht, wenn das zugeschnitten
wird. Aber es ist ja dann lustig, dass beide, also Funk und Kostli 1,5 vom Kicker bekommen haben und wir beide jetzt schon irgendwie...
Auch ja, wo wir ja geschrieben haben, aber ich finde trotzdem immer gerne Kosti der beste Spieler auf dem Platz. Irgendwie. Klar, diese eine Situation war irgendwie, die war natürlich ein fataler Fehler, deswegen kann man nicht drüber reden, dass 1-5 nicht passt. Aber ich glaube, da hat Kosti auch nochmal von der Linie das Ding weggetreten irgendwann. Das war ja gar nicht mehr in der Zusammenfassung drin.
Ja, es ist halt, also in dem Spiel ist so viel passiert.
Ja, wirklich, ich glaube, diese Zusammenfassung haben wir auch gestern nochmal angeschaut, da fehlte die Hälfte. Das ist wie wenn du hier Harry Potter ein Buch liest und danach den Film anguckst. Das ist nicht dasselbe. Was für ein Vergleich. Das ist das nicht. Ja, weil da hat nämlich danach der Ball war drin, dieser Scheißball war drin und plötzlich fliegt von irgendeinem Kostli dazwischen und dieser kriegt die doch von der Linie runtergetreten. Was zur Hölle passiert hier? Und der war vorne und hinten wieder überall. Also der tut uns so unglaublich gut und ohne Kostli ist die Mannschaft zwei Klassen schlechter. Der Fehler war natürlich trotzdem kapital. Gar keine Frage.
Ich glaube, wir sollten langsam zum Ende kommen. Bei dem Spiel nur eins habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, das
3-2.
Ja, genau, das 3-2. Ja, ist klar. Tim Heike wird eingewechselt in der 69. Minute. Das erste Mal, dass er so ein bisschen mehr als jetzt irgendwie nur die letzten 5 Minuten bekommt. Hätte ich insgesamt so ein bisschen als sehr unglücklich Auftritt von ihm abgestempelt. Also hat viele Bälle irgendwie, die er eigentlich festmachen muss, nicht festgemacht. Nur, weiß nicht,
ja,
ob ihr eine Meinung zu Heike jetzt irgendwie schon entwickeln konntet, nee, aber null, ich finde es genau das. Bisher hat er da jetzt in dem Spiel, wo er dann vielleicht mal den Impact auch hätte machen können.
Ich meine, du liest ja irgendwie dann irgendwie auf Twitter, auch öfter mal dann irgendwie den einen oder anderen, der sich beschwert, warum. Sonst wie aus Cottbuser Kreisen, logischerweise, warum wir Tom Eike haben und der einfach gar nicht spielt, hätten wir noch lassen können. Ich finde, man kann gar nichts dazu sagen. Also ich habe jetzt auch gar nichts im Kopf von den 30 Minuten, die er da gespielt hat, aber ich hatte einfach viel zu wenig Spielzeit bisher, um wirklich fair sagen zu können, ja, er wäre eine Bereicherung oder nein. Weil man muss ja schon sagen, ich finde offensiv hapert. Das ist offensiv hapert, liegt bei uns eher oft daran, dass es gar nicht der Ball bis zur Offensive richtig kommt. Also weiß ich auch nicht, ob ein Tim Heike daran was ändern würde. Aber ich finde halt schon so Spieler, aber das greife ich vor, aber zu dem 60-Spiel gestern haben wir auch gedacht, war der eigentlich gestern auf der Bank? Also Will man den nicht vielleicht auch mal bringen, um gegen 60 dieses Spiel noch zu drehen? Das wäre doch mal nett. So ein Torschützenkönig aus der Regionalliga, wenn man raust. Der könnte doch vielleicht einer sein, der hier noch eine Bude macht. Und das finde ich schon interessant, dass er gar keine Rolle eigentlich spielt, aber ich kann es null bewerten.
Ja, also kurzer Exkurs, bevor wir dann zum 3-2 noch kommen. Heike hat in den beiden Toto-Pokalspielen jeweils gespielt. Und da muss ich sagen, gerade erste Runde war ja dieses 11-0 in Lohr.
Das war seine Kragenweite.
Ich hab selten einen Stürmer gesehen, der bei einem 11-0 so wenig Impact hatte. Also hat irgendwie einen Elfer verwandelt und man muss ihn zugutehalten, er ist dann oft irgendwie als, also gerade gegen Lohr hat das irgendwie sehr gut mit diesen Flanken irgendwie funktioniert. Also gegen Bezirksligisten ist das ein Mittel. Da hat er dann irgendwie den Gegenspieler weggezogen, Gröning darf den Ball reinköpfen oder so. Aber so insgesamt, also selten jemanden, einen Stürmer gesehen, der irgendwie so wenig Aktien in dem 11-0 hatte, wie Tim Heike in dem Spiel. Und auch im zweiten dann beim 4-0 durfte er, glaube ich, sogar durchspielen. Hat er dann Chancen bekommen, hat die aber dann auch teilweise richtig große Chancen irgendwie verballert. Also deswegen, so als rundes Bild, hat er sich jetzt auch da nicht so unglaublich dafür empfohlen, für mehr Spielzeit in der dritten Liga aktuell.
Ja, das ist mir komisch, dass er dann irgendwie bei so einem Spiel für Spitzer Knopf steht, wie 60 Spiele am Ende nicht irgendwie 5 Minuten zumindest hast. Aber mit Gründe dafür geben, weil ich sehe ihn nicht im Training. Ja, dann beenden wir kurz noch über Rücken. 3-2. Weil das war das Standardspiel. Alle drei Tore nach Standards. Bei Rücken hat sich auch gedacht, danach mal lieber Standards trainieren irgendwie. Kopfball Fröde. Schon irgendwie kommt recht frei zum Kopfball für so eine Ecke.
Auch das wieder irgendwie so alle Jahre wieder, darf Fröde irgendwie gegen Saarbrücken das Kopfballtor machen. Er war ja letztes Jahr der glaube ich, nach dem Malone-Einwurf dann auch einköpfen konnte.
Ich finde da jetzt so dunkel.
Also auch wieder vor dem, oder auf das gleiche Tor vor dem Gästeblock. Könnt ihr euch natürlich vorstellen, war schon ganz nett. Ne?
Ja, am Ende muss man noch ein bisschen unter das Spiel mehr verletzt eigentlich, ich weiß es nicht mehr.
Düring, glaube ich, ist dann raus. Ja.
Also wegen Verletzungen haben wir schon 5-mal gewechselt. Dann in und oder zumindest alle Wechselfenster ausgeschöpft. Ich weiß nicht, wie viel wir gewechselt haben. Aber auf jeden Fall musste man dann nochmal ein bisschen Unterzahl zittern. Aber lief sich ja dann aus. Ging ja noch okay. Und dann gewinnst du am Ende 3-2 dieses Spiel, das wirklich auf eine gewisse Art hochklassig war, aber halt auch für Vogelwild und wirklich als Konfliktspiel. Ich meine, da können beide Mannschaften das Spiel gewinnen. Und ich glaube, keiner von beiden hätte es nicht verdient gehabt irgendwie in dem Moment. Und das waren dann beide Mannschaften, die da sich einen Sieg verdient haben in dem Spiel, weil es einfach richtig, richtig nettes Drittligaspiel war. Selten.
Ja.
Selten der Fall.
Aber einfach auch echt Spaß gemacht und kämpferisch kann man da auch.
Ja, krasser Einsatz, das muss man auch wirklich sagen. Das Spiel hast du wahrscheinlich viel damit über Einsatz dann gedreht. Oder es geht auf deine Seite gezogen. Aber auch der Einsatz von Saarbrücken war tadellos. Ja. Dann haben wir nach 3 Spielen 2 gewonnen, was ja erstmal ganz gut aussieht, wenn du den Pokal ausklammerst. Ja, die Wahrheit ist, dass du natürlich von die 2 jetzt nicht übersouverän gewonnen hast, aber du hast gewonnen. Und das war vor allem bei so einem Saarbrücken-Spiel, Top-Mannschaft auswärts, mit einer richtig guten, mit richtig gutem Einsatz halt mal was gezeigt. Und ich habe vor dem Spiel mit meinem Vater darüber gesprochen, über dieses 60-Spiel. Also, ja, klassisch sind wir ja gegen schlechte Mannschaften einfach nur so scheiße, wir müssen dieses Spiel eigentlich verlieren. Aber dann haben wir gedacht, naja, aber klassisch sind diese 60-Spiele auch, die wir dann einfach über den Kampf irgendwie an uns ziehen. Und dann haben wir gedacht, nach dem Saarbrücken-Spiel kann ich mir schon vorstellen, dass wir das einfach über Mentalität und über Einsatz gegen Strauchhunde 60er doch für uns entscheiden sollten. Das war so meine Hoffnung in diesem Spiel. Aber meine Hoffnungen wurden wirklich grob enttäuscht. Auch in diesem Spiel wieder.
Ja, es ist natürlich dann auch der Worst-Case-Start irgendwie, dass du gegen so einen strauchelnden Gegner den früh sehr stark machst, indem du ihnen sehr früh das 1-0 irgendwie ermöglichst. Was natürlich auch irgendwie klar war, dass 60 da schon mit guten Vorsätzen irgendwie ankommt und direkt Power macht, um vielleicht auch halt irgendwie die zahlreich mitgereisten Fans auf ihre Seite zu ziehen.
Direkt vor dem Spiel, also ich glaube vor dem 1-0 war direkt schon eine Chance für 60, die dann einen Funk hält.
Ja. Einmal ist auch nochmal irgendwas geklärt auf der Linie, oder?
Ja, Schirm, alles verdrängt. Aber 5. Minute, also das hat man schon mal, das ist ein Riesenbock von Kanin Rutscher wieder. Also, wer den Ball verliert halt vor dem von dem Tor.
Ja, es ist insgesamt halt also auch wieder da an der Strafraumgrenze, dass einfach die Leute sind schon da, aber sie kommen einfach nicht in diese Zweikämpfe. Und da müssen wir schon auch wieder irgendwie drüber reden. Hier ein frühes Gegentor gegen Saarbrücken, der frühe Elfer, der zu einem Gegentor hätte führen können, wo es davor auch schon, ja, es war nicht die erste Chance. Lautern das frühe Gegentor. Das sind jetzt auch schon wieder drei Spiele nacheinander.
Und zweimal Elfmeter, der halt früh dann noch gehalten wird. Das hätte ja beides mal auch noch ein Gegentor sein können. Genau. Und die beiden, das ist ja wirklich das, die beiden Spiele, bei denen wir den frühen Elfmeter dann gehalten haben, zumindest, die wurden dann gewonnen. Wenn die beiden Elfmeter reingehen, müssen nicht wissen, was passiert. Also ist das schon, ja, ist was dran. Anfang ist ziemlich kritisch. In beide Richtungen.
Absolut, das hast du in manchen Spielen, aber wie gesagt, also ich würde mich auch wieder vor allem auf das fokussieren, weil es ist schon das zweite, dritte, vierte Mal erwähnt, wie Martin gesagt hat, viele Spieler um den Ball, irgendwie du hast ihn fast schon, dann wird er weggestochert, also zum Teil von dir selber, zum Teil vom Gegenspieler und dann passt halt die Besetzung nicht und der andere kommt, der Spieler vom Gegner kommt frei zum Schuss. Und machst dann gut, hat einen sauberen Schuss, macht er sicher nicht jeden Ball davon, aber du kriegst halt so das Gegentor.
Ja, aber das ist genau das, also du machst nicht jeden, aber wir geben halt auch zu viele Situationen,
exakt, in denen du
auch mal treffen darfst.
Wenn du immer wieder diese Situation zulässt, dann trifft auch in der dritten Liga der ein oder andere.
Und dann ist das halt so ein unnötiger Brustlöser halt auch irgendwie für 60 im Moment. Hast du schon gemerkt, was da auch an der Mannschaft dann doch als so in dem Moment energiefrei wird? Brauchst du halt nicht. Wir haben am Anfang auch gesagt, nee, wenn du hier für Führung gehst, dann geht da hier die unnötig vielen Blauen in diesem Stadion auch mal schnell in die andere Richtung, weil die auch schon vorher angestachelt haben, so ein bisschen mit wir wollen euch kämpfen sehen.
Und natürlich ist es ein Eckschanzer mit Maximilian Wolfram. Auch das sollte man nicht unerwähnt lassen. Bei dem sich, glaube ich, auch davor sowohl Ingolstädter als auch 60er irgendwie gefragt haben, warum der verpflichtet wurde für 60, aber ja.
Das wissen wir.
Naja, es passt nur ins Bild irgendwie. Ja.
Ich habe gar nicht mehr so viel Szenen für die erste Halbzeit geschrieben.
Szenen auch nicht. Ich meine, ich finde auch da wieder hast du dann gemerkt, das, was gegen Saarbrücken zeitweise echt gut geklappt hat, mit diesem irgendwie gegen der Locken Pressing überspielen, im Zentrum aufdrehen und dann auf außen irgendwie den Ball bringen, hat gegen 60 irgendwie nicht so geklappt. Also du hast im Zentrum kaum Spielkontrolle gehabt, finde ich. Und bist dann sehr schnell auch wieder in so ein wenig geduldiges Flankenschlagen-Muster gekommen, finde ich.
Ja.
Ja, also wie gesagt, also du oder vorher schon mal erwähnt, du hast in einzelnen Situationen diese Ansätze gesehen, aber genau wie du es gesagt hast, du gingst nur über außen eigentlich und du hast dich und es hat den Raum im Zentrum gegeben, um dich da aufzudrehen und über das Zentrum dann vielleicht mal zu spielen und das dann anders zu gestalten, aber das hast du dann auch nicht genutzt und natürlich so irgendwie diese Dreiecksbewegung auf außen irgendwie, also Außenverteidiger spielt dann in die Mitte und der gibt den Ball sofort wieder auf außen, das kann dann schon auch dazu führen zu guten Situationen oder wo du gut in die Bewegung kommst. Aber wenn du natürlich nur da spielst, dann wird es irgendwann schwierig, weil dann wird es auch durchschaubar. Und da muss einfach noch deutlich, deutlich mehr kommen.
Ja, das ist echt, wie ich mal ganz über Kosti ist jetzt da, das ist halt echt wieder eine stärkere Option dessen, was wir da tun. Aber ich muss einfach sagen, Kopacz und Kanuric sind einfach nicht gut aktuell. Da passiert nicht genug, dass du da irgendwie sagst, hey, dass da durchs Zentrum irgendwas kommt. Und gleichzeitig hast du dahinter, da kann man auch das Problem. Dahinter passiert ja vom Spielaufbau auch nichts. Also beim Fröde und dann jetzt auch beim Platt macht das alles ganz ordentlich. Aber aus diesem Zentrum kommt halt auch einfach nichts. Und ich sehe auch nicht, wo es kommt. Und am Ende läuft es jetzt die ganze Zeit nur dazu, wir schlagen Flanken und hoffen, dass Gröning den reinköpft.
Genau.
Ja. Was nicht passiert. Und am Ende schlagen wir Flanken und hoffen, dass man da oben reinköpft. Das ist es halt nicht.
Du musst halt gerade, wenn du halt einen defensiven Gegner und wenn Unterhaching einzeln führt oder allgemein auch vor dem beim Stand von 0-0 oder wenn 60 bei dir irgendwie in deren Situation zu Gast ist und dann 1-0 führt, dann ist natürlich klar, dass die sich auf die Defensive fokussieren werden. So, und dann musst du einfach bessere Lösungen finden, weil, also wie ihr sagt, wenn dann nur die Flanke kommt, dann ist es zu wenig. Wenn du aber dann immer mal wieder über die Mitte spielst, dann geht es mal über außen, dann geht es ins 1 gegen 1, dann kommt vielleicht irgendwann nochmal die Flanke. Ja, dann sind es schon deutlich, deutlich mehr Varianten und dann ist es ist es für den Gegner schon deutlich schwer, sich darauf einzustellen.
Ja, man muss ja auch sagen, jetzt kommen wir ja zu dem Curling-Pashing. Man hat zwei Standardsituationen länger gemacht und das macht halt gut, aber wenn halt dein Plan ist, sich vielleicht fangen und aus dem Spiel kommen da halt, also die Saison aus der Drittelpokal. Ich meine, es ist nicht so, dass aus dem Spiel diese Flanken irgendwie Frucht getragen haben, bis auf die eine aufmalochen. Das ist halt, das passiert nicht, das funktioniert nicht. Wir brauchen irgendeine andere Idee. Wenn wir jetzt bis zum, dann nehmen wir jetzt Tag über und versuchen, wir schlagen Flanken auf Gröning und er macht in jedem dritten Spiel einen Kopfball rein, wird es ein bisschen eng. Und dann kommen wir jetzt eben zu der Situation ja auch noch, das kreist irgendwie ein bisschen vor, aber es passt einfach. Was ist jetzt mit deinem Sechser? Was ist jetzt die Idee? Ich meine, wir haben ja über Kayo gesprochen, über Kayo konntest du diskutieren, im Positiven und Negativen, es war nicht alles super, aber es war trotzdem ein Spielertyp, der dir insgesamt schon, egal wo du ihn siehst, schon abgehen kann. Und wenn bisher aus einer Rücksicht sieht es ja ganz gut aus, was er macht. Und du hast dann jetzt ein Vakuum. Ich meine, das ist nett, was, also Plath ist okay, das ist ordentlich, was er da spielt. Aber mit Plath...
Ja, also Kayo und Plath sind schon auch unterschiedlich.
Ja, genau, mit Plath und Fröde sehe ich nicht, wie da aus diesem Zentrum irgendwie so richtig was passiert.
Also ich hatte auch, als dieser Kayo-Transfer dann einfach vermeldet wurde, mir gedacht, okay, gut, hat sich jetzt anhand, man hatte schon irgendwie so ein bisschen absehen können, dass da irgendwas sich wohl gedreht hat in der Einschätzung von Kayo oder vielleicht ist auch was vorgefallen, wir wissen es nicht, müssen es auch nicht irgendwie überwerten, aber es hat sich so ein bisschen angebahnt in die Richtung. Ich habe mir dann aber auch gedacht, okay, wir vermelden den jetzt und ein, zwei Tage später haben wir dann irgendwie eine andere Lösung parat. Also, dass wir haben jetzt was gefunden, was wir stattdessen, was besser passt, was uns besser gefällt.
Sechser,
genau.
Der uns fehlt.
Dass deswegen einfach wird das hier 1-1 irgendwie ersetzt, die Kaderposition. Aber das ist halt bisher nicht passiert. Jetzt nehmen wir irgendwie einen Tag vor Ende des Transferfensters gerade auf. Kann natürlich noch kommen. Aber es bahnt sich gerade nicht so wirklich an.
Ja, nee. Und ich finde halt, ja, wenn die beiden demnach spielen, sehe ich es nicht. Ich finde, bei dem 60-Spiel hast du gesehen, dass es schon wieder gut tut, wenn Keitel wieder da ist. Weil der versucht halt zumindest was durchs Zentrum.
Keitel war halt die logische Auswechslung dann in der Halbzeit, dass man sagt, okay, wir haben gerade hinter den Spitzen oder also Keitel einfach die offensivere Variante zu Plath. Das hat auf jeden Fall gefruchtet. Keitel war schon dann ein, zwei Situationen beteiligt nach der Pause. Aber ja, also ich verstehe auch, warum Plath startet. Also hat man zumindest, finde ich, in Saarbrücken ganz gut gesehen. Und auch da hat Keitel dann als Einwechselspieler irgendwie Impact gehabt. Aber für die grundsätzliche Statik im Spielaufbau, wie du es dir wahrscheinlich ursprünglich vorstellst, ist die Rolle von Plath schon auch verständlich für mich.
Statik, aber
es funktioniert
ja,
halt
nicht. Für die Statik, ja.
Das bin jetzt mal noch gespannt, wie das mit Keitel dann weitergeht jetzt in den nächsten Spielen dann auch. Also er war jetzt eben auch verletzt, weil sonst hätte es wahrscheinlich auch anders ausgesehen. Weil gerade bei ihm hast du schon gesehen dann auch, also in der Vergangenheit in manchen Aktionen, dass dann er dir so eine gewisse Vertikalität auch einfach reinbringen kann. Aber wie ihr sagt, aus dem Zentrum kommt einfach zu wenig und das ist auf jeden Fall festzuhalten.
Ja, ich sehe auch nicht gerade nicht, wie es sich ändert. Wenn ja echt eigentlich kein Rutsch werden, aber das ist bisher nicht so gut. Und Kovac ist gar nicht gut, oder nicht? Auf den Positionen halt auch. Und dann gleichzeitig wundert es mich dann auch, dass halt, er hat noch nicht viel gezeigt, aber auch ein Ditgen dann irgendwie so spät, auch gegen 60 dann kommt. Also wir hatten gestern bei den 60-Spielern auch noch gesagt, ja, den bringst du jetzt eigentlich von der Bank. So richtig geil ist ja jetzt nichts, wo du sagst, boah, den bringe ich jetzt und dann geht's los. Weil dann bringst du halt so einen Testrot und Testrot ist halt ja oft dann irgendwie mal so, oder? Und so ein Ditgen drängt man sich ja immer noch aus der Zeit, mit der man ihn damals verpflichtet hat, da kann eigentlich richtig was gehen, aber das scheint jetzt nicht so zu laufen, nicht so ins Laufen zu kommen.
Ich meine, den größten Impact gestern hat dann ja tatsächlich von der Bank noch Zeitler irgendwie gebracht, der auch so, glaube ich, bei vielen einfach noch stark unterm Radar ist, weil er jetzt irgendwie schon ein Jahr dabei war, dann aber trotzdem verletzt und natürlich viele Kurzeinsätze. Aber der hat gestern zumindest, ist nicht alles gelungen oder er hat auch viele falsche Entscheidungen irgendwie getroffen.
Ich finde beide sehr, sehr mutig, aber sehr viel Streuung, beide.
Genau, aber sie waren zumindest die zwei, die am meisten probiert haben und bei denen du gesehen hast, da könnte, wenn noch irgendwie ein, zwei Stellschrauben oder irgendwie Entscheidungen anders getroffen werden, dann könnte da wirklich auch irgendwie was rauskommen. Zeidler hat dann natürlich auch den Kopfball, den er einfach besser platzieren muss, ist klar.
Genau, da muss er reinmachen.
Das ist selber. Aber so insgesamt, ich glaube, Zeidler, da kann man sich schon auch noch einiges in der Zukunft erhoffen. Ist in Ingolstadt geboren auch. Hat am internationalen Polizeifeiertag am 13.12. Geburtstag.
Ja, der Vedo muss ein bisschen überlegen. Der war sehr educated, der Witz.
Ja. Mhm. Aber also ich freue mich auch auf die Entwicklung von Zeidler. Bene ist natürlich ein bisschen sauer, weil Drakulic nicht zum Einsatz kommt.
Ja, den habe ich auch im Kicker-Manager. Bisschen schwierig.
Ja, also, und so hat jeder seine
Themen. Aber ich sehe es genau. Ich finde, das Einzige, was wirklich nochmal Aufschwung gebracht hat bei dem 16. Spiel, waren Keidel und Zeidler, weil sie halt frisch und mutig Dinge versucht haben. Das sah unorthodox aus teilweise, da war nicht alles gut bei, aber da ging plötzlich auch durch die Mitte irgendwas. Du hast wirklich gemerkt, wie bei 60, so, hä, was ist jetzt los? Wieso machen die jetzt das durch die Mitte? Und deswegen fand ich auch bei 60 war plötzlich die Zuordnung irgendwie gar nicht mehr so gut und dann sprang da halt irgendwie so ein paar Bälle irgendwie durch.
Ja, vor allem, du hast ja schon gesehen, dass du da dir gegen 60 auch Chancen erarbeiten kannst. Wäre ja auch irgendwie komisch, wenn nicht, weil... Stichwort Tabellensituation. So. Und dann ist es auch so, also wenn wir jetzt nochmal irgendwie vielleicht auf die konkreten Situationen eingehen, hier, also nach der Halbzeit, du hattest da auch, du warst wirklich besser im Spiel und da ist mir ja schon, kam so ein bisschen so das Momentum auf, wo du denkst, ja okay, jetzt könnte mal dann das 1-1 fallen. Und gerade bei der Chance in der 58. Minute, also Kopacz, den muss er einfach machen. Also da war vor davor, also von Kanurisch nicht schlecht gemacht und dann, aber da aus 5-6 Metern und das ist jetzt wieder so eine Plattitüde, aber da bin ich mir sehr, sehr sicher, machst du in dieser Situation das 1-1, dann ändert sich auch das Spiel.
Ja, definitiv, weil wir sind ja gut in dieser Halbzeit reingekommen. Und ich muss auch sagen, das macht auch noch Keidel echt gut, dass er halt dann zurückzieht. Weil am Ende hätte Keidel den wahrscheinlich reingemacht, wenn der Kopacz dann nicht kommt. Der hatte einen scheiß Winkel, aber er zieht halt noch, zieht zurück und Kopacz schießt halt quasi einfach wirklich also aus 5 Metern 12 Meter drüber. Das war schon, ich weiß nicht, was da für eine Bodenwelle irgendwo war. Also da muss ja irgendwas gewesen sein. So viele Rücklagen kriegst du gar nicht mehr hin. Aber ungünstig. Einfach ungünstig. Nee, das, was da jetzt das Problem
war. Einfach, in diesen Minuten entscheidet sich das Spiel, dass Kopacz das Tor nicht macht und dann bekommst du zu diesem Zeitpunkt halt absolut beschissene Gegentor. Man kann darüber diskutieren, ob man das abpfeifen muss in der Entstehung, weil Keidel irgendwie diesen Ellenbogen ins Gesicht bekommt. Aber was dir halt nicht passieren darf, ist dann, dass du dann irgendwie spielen aufhörst.
Ja.
Und dann steht es halt zu einem absolut beschissenen Zeitpunkt 2-0. Und das ist der absolute Stimmungskiller für diese Mannschaft und für das Stadion.
Ja, aber stopp mal, klar, kann man gerne diskutieren, ob das faul ist oder nicht. Aber das ist in der gegnerischen Hälfte, es ist ein normaler... Also es ist ein Mittelfeld-Zweikampf, wo du jetzt nicht sagst, hey, das muss zu 100% und immer ein Foul sein. So. Nee. Und dann bist du noch in der gegnerischen Hälfte. Und dann, wie du sagst, also wo ich dachte, was ist hier los? Du hörst das Verteidigen auf. Ja. Das war ja so billig. Also ein billiges Gegentor kannst du nicht fangen. Ich habe mir diese Situation dann, also gestern Abend noch mehrmals angeschaut, auch diese Defensivbereitschaft, da hätten mehrere Spieler noch eingreifen können und laufen dann aber gar nicht oder joggen nur, weil 60 hatte zwei oder drei Spieler im Angriff. Und das ist viel, viel, viel zu einfach und du hättest das in jeder Situation noch verteidigen können. Wo ich mir dachte, so ein Gegentor wirklich, das darf dir einfach nicht passieren. Okay. Wo wir jetzt vorher gesprochen haben von Flanke, Saarbrücken und so oder was auch immer oder dann auch von mir aus mal so 20-Meter-Schuss. Ja, okay, Haken dran. Aber das Gegentor darf dir in der Situation so nicht passieren.
Das ist das, was ich brauche. Ich habe es auch ganz oft angeschaut gestern, das Tor aus den beiden Situationen raus. Also einmal defensiv und einmal war das ein Foul oder nicht. Und das ist auch das, was ich vorher meinte. Auch da fand ich Kostli joggt halt.
Ja, genau.
Kostli joggt so dermaßen langsam nach hinten. Klar war der recht weit aufgerückt und denkt, aber da muss er schneller nach hinten rücken. Das ist genau mit dem anderen Ding auch. Und Kanuric ist halt am Ende der zu spät kommt, aber denke, ist halt auch Kanuric. Dann denke ich mir, ja, okay, auch der ist hat so lange gejoggt. Aber wo sind denn eigentlich alle anderen? Weil die auch alle nur rumjoggen waren.
Vor allem, du hast dann, der Außenspieler hatte gar nicht viele Möglichkeiten. Es ist vollkommen klar, was passieren wird. Und das dann, also wie gesagt, also wo ich mir denke, das kann nicht sein.
Hochalbern. Ja, wirklich, das ist so richtig fatal. Das ist Zuordnung. In dem Fall verstehe ich halt auch nicht. Bevor du noch sagst, der Brücken war so ein Willensspiel, das. Sorry, das kann nicht sein. Vor allem, wenn du so dran bist an so ein 1-1, du bist so nah dran. Ja. Und dann alle so, ja, nee, da laufe ich jetzt nicht hinterher. Ist ja voll warm auch und so weit.
Das fand ich. Vor allem, wie du sagst, du musst doch da schauen, dass du einfach Druck aufbaust und so weiter, dass wenn der Ball weg ist, du den möglichst schnell wieder hast. Und das, also da.
Ja, was warten sie denn noch? Weil ich habe mir auch noch 5-6 Mal diese Wiederholung angeschaut wegen dem Foul. Und weil. Wenn das gepfiffen wird, das Foul, kann sich niemand beschweren, weil der hat ihm zweimal ins Gesicht gelangt. Aber, wie du sagst, ich meine, das passiert 100 Mal im Spiel, dass du in einem Zweikampf irgendwas so einen Arm da irgendwie hast und mal wird's gepfiffen, mal wird's nicht gepfiffen. Und wenn das jetzt nicht, ich finde auch, es ist eher ein Foul, aber es ist auf keinen Fall eine Entschuldigung dafür, aufzuhören, Fußball zu spielen und sich nachzubeschweren. Also, mal wäre schön, wenn das gepfiffen hätte, aber das haben wir so uns selber reingemacht, das Ding. Also, das ist unser.
Vor allem, und wie Martin gesagt hat, du nimmst dir das komplette Moment. Hier bist du kurz davor oder bist zumindest dran, dass du sagst, hey, Chancen erarbeiten, 1-1 und so weiter. Und dann hast du nämlich noch eine halbe Stunde Zeit, machst du da das 1-1, hier hast eine halbe Stunde Zeit und dann ist es schon auch sehr wahrscheinlich, dass du auch noch zu anderen Chancen kommst, weil 60 in der aktuellen Situation und so weiter. Und da nimmst du dir komplett und ziehst dir den kompletten Stecker und dann muss man ja auch danach sagen, also nach dem 0-2, da waren ja auch noch Chancen für 60 jeder dann irgendwie so. Oder war dann war 60 im Aufwand. Klar, also Zeit, da kommen wir dann gleich noch. Aber direkt danach so. Ja. Und du nimmst dir wirklich das komplette Momentum.
Ja, im Stadion hat man noch irgendwie auch noch gedacht, also hat man es noch viel, ich finde, sehr viel auf dieses Foul geschoben, weil es war halt einfach, man hat gesehen, dass er ihm den Arm im Gesicht hat. Ich fand, man im Stadion hat man noch nicht so gut gesehen, wie desolat sie verteidigt haben in dem Moment.
Aber ganz ehrlich, also wie gesagt, natürlich kannst du drüber und so weiter. Und das, also wie du schon gesagt hast, da kann sich 60 auch nicht beschweren, wenn der Fleisch gegeben wird, wenn das Foul gepfiffen wird. Aber ganz ehrlich, wenn du aufsteigen willst, das reicht mir nicht, dass du da, dich darauf projizierst. Und das hat mir, also, das ist ja bei dem Haching auch wieder. Natürlich, das war eine Fehlentscheidung gegen dich. Aber es ist dritte Liga. Es ist klar, dass es eine Tatsachenentscheidung ist. Es wird sicher nichts zurückgenommen. So, dann musst du sofort weiterspielen.
Und das ist ja nicht Fehlentscheidung. Da ist jetzt, ich habe Fröde kriegt rot oder gibt einen Elfmeter, sondern es ist halt einmal ein nicht gegebenes Foul, das du danach locker verteidigen kannst. Absolut. Einmal einen gegebenen Freistoß, den du verteidigen können musst. Also das sind immer so Fehlentscheidungen im Aufbau. Und du bist aber selber schuld dran, dass das Tor danach selber fällt.
Ja, und vor allem, um dann auf die Chance wieder zu kommen, also du siehst ja, wie gesagt, wenn du das vernünftig aufziehst, dass du auch zu Chancen kommst, also Stichwort Zeidler, 8 Meter komplett frei vorm Tor, das heißt, es wäre ja auch möglich gewesen.
Natürlich. Und ich meine, dann kommst du jetzt zum Elfmeter, der keiner ist, weil es Abseits war. Und auch, ja, könnte man fragen, wenn es kein Abseits ist, aber war halt am Abseits. Und dann macht halt das Druck rein und selbst da hättest du ja noch das 2-2 irgendwie machen können, weil der war plötzlich auch wieder Stimmung im Stadion, aber plötzlich wieder da, aber ging es, das merkt er 60 Mal, aber da gibt es 5 Minuten Nachspielzeit und ich habe auch vor den Nachspielzeit angezeigt, gesagt, wir werden nicht mehr einen Torschuss haben. Also wir hatten nicht mehr einen Torschuss, da kam
also auch genau, nichts. Genau das dann als letzte Notiz hier, keine Chance mehr.
Ja.
Du kamst zu keiner Chance mehr und du hattest
wieder. Ja, gesagt, weil wieder ausrechenbar, wieder hoch und weiter. Ja, genau. Natürlich ist es klar, dass so eine Lone dann vorne geht. Also ist schon okay, man versteht aber schon, aber es sollte halt nicht das einzige Mittel sein, dann irgendwie da Bälle hoch reinzublühen.
Das ist nichts. Das ist es nicht.
Ja, vor allem musst du dann, wenn du zu Flanken kommst, dann musst du in die Dynamik reinkommen, wo du einfach
zweite Welle
kämpfen. Oder sagst, dass du die Wahrscheinlichkeit erhöhst. Stichwort hier, Tor gegen Kaiserslautern. Gegenläufige Bewegungen und nicht irgendwie so ausrechenbar, so ein Ball, der dann schon lange in der Luft ist, wo du einfach als gegnerische Mannschaft sehr, sehr einfach verteidigen kannst.
Ja. Gut, jetzt nochmal 5 Spiele, also 5 richtige Spiele, wenn man Tor rausnimmt. Wir haben gespielt. Ich sag's mal so nüchtern, wie ich es empfinde. Wir haben 2, die auf Messerschneide standen, gewonnen, die du auf nicht gewinnen musst und dann 3 Spiele verloren, die du dir selber verloren hast.
Wenn man es positiv sehen will, war jetzt kein Spiel dabei, in dem wir chancenlos waren.
Nee, aber ich sehe wirklich wenig, also das ist wirklich mein Problem gerade, also bei denen, die 2 Spiele, die gewonnen haben, da ist viel wild passiert und wir haben sie gewonnen. Die 3, die wir nicht gewonnen haben, ich denke, wo soll es herkommen, dass wir sie gewinnen? Alle 3 musst du nicht verlieren, alle 3 verlierst du durch eigene Fehler, machst vorne nicht genug, aber mir fehlt so dieses gerade echtes Vertrauen, mal wieder dieses, ja, wenn das und das läuft, dann geht's. Was man ja auch schon hatte, das weiß ich gerade nicht. Was ist das, was jetzt noch laufen muss, und dann geht's?
Wobei, so negativ würde ich auf keinen Fall sein, weil du musst ja auch sagen, 4 Spiele, du hast 7 Tore selber geschossen, du hast in jedem Spiel getroffen, musst du ja auch sagen. Und trotz dessen, dass wir sagen, du bist offensiv schon noch zum Teil einfach ausrechenbar. Also da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden. Und da musst du aber halt schauen, also das musst du komplett in den Griff bekommen, die Defensive. Auf der anderen Seite 7 Gegentore. Also 4 Spiele, 7 Gegentore.
Viel zu viel. Tore aus dem Spiel raus in 5 Spielen geschossen.
Aber ich finde schon auch, dass wir in jedem Spiel, wenn auch nicht so krass viele, aber wir haben uns immer Chancen erarbeitet, wo du gesagt hast, oh, gute Chance. Also
ja. Hinten auch. Ja, aber ich habe es bewusst provokant auch formuliert, weil ich sehe es jetzt auch nicht fatalistisch. Einfach mal so nüchtern ist das so, wie die Spiele waren. Ja.
Und du musst halt schon sagen, und das ist halt so die Situation, du erarbeitest dir quasi in Saarbrücken eine sehr gute Ausgangsposition. Hättest du da jetzt gegen 60 nachgelegt, ja, dann bist du sofort mittendrin, weil dann hast du 7 oder 9 Punkte.
Du bist immer noch mittendrin.
Absolut, dazu wollte ich jetzt noch kommen. Hier, du hast, bis auf Aue, die da jetzt gerade so ein richtig gutes Momentum haben, hast du keinen in der Liga, der jetzt sagt hier, ja, also der hat schon irgendwie 10 Punkte, sieht souverän aus und so weiter. Also das zeigt ja weiterhin, dass du da auf jeden Fall eine Rolle spielen kannst und dass du die Möglichkeiten hast, aber du musst halt ein paar Themen in den Griff bekommen. Also Stichworte, wo wir gesagt haben, offensive Variabilität auch und dann defensive. Du darfst dir nicht diese einfachen Gegentore fressen, weil nämlich dann bist du schnell oder dann bist du 1-0 hinten und das erschwert natürlich auch wieder deine Offensive, weil wenn du dann umschalten kannst, das haben wir ja auch schon gesehen, das heißt, wie gesagt, bei dem 1-0 gegen Mannheim, wenn du dann überhaupt erstmal, wenn es immer noch 0-0 steht oder du dann führst, dann kommst du auch einfach in solche Situationen rein.
Ja, das ist und dann ist dann für die Gegentore natürlich auch wieder einfach ein Problem.
Ja, individuelle Fehler. Wir sind diejenigen, die Fehler machen und was ich so ein bisschen Angst habe halt vor ist, wenn der Gegner weiß, er muss einfach nur warten und keine Fehler selber machen und auf den einen Fehler von uns warten, wie halt Haching das einmal gemacht hat, dann tue ich mir halt schwer, wie es passiert, außer dass dann doch mal wieder so die 15. Flanke dann irgendwie reinrutscht, was sich der Torwart verschätzt. Aber solange die Fehler nicht so richtig passieren, solange irgendwer nicht zu offen steht, haben wir nicht so richtig ein paar. Klar, das tun sich viele Mannschaften schwer, das ist mir auch klar, das gegen defensiven Gegner da irgendwie das aufzubrechen. Aber das finde ich schon bisher so ein bisschen schwierig, muss man sagen. 60 und Haching, die einzigen 3 Punkte, die wir haben bisher, sind unsere. Muss man auch dazu sagen, auch zur Wahrheit.
Ich meine, was sich natürlich wieder zeigt, ist, wir sind jetzt früh in der Saison, es ist relativ ausgeglichen, jedes Spiel kann irgendwie in jede Richtung irgendwie kippen. Was jetzt darauf ankommt, ist im Endeffekt halt, wie ist die Entwicklung der einzelnen Mannschaften. Also das ist ja im Endeffekt auch das, was sich die letzten Jahre oder die letzten beiden Saisons auf jeden Fall halt irgendwie gezeigt hat, okay, wir haben es nicht geschafft, uns in die richtige Richtung zu entwickeln. Andere Vereine haben vielleicht doch den Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und deswegen hat es uns auch irgendwie in der Rückrunde oft irgendwie auf die Fresse gelegt. Also das ist meines Erachtens das, was jetzt ankommt. Die Basics sind schon da oder die Grundlage ist schon da. Aber du musst halt diese Fehler abstellen, du musst kreativer werden.
Wie so eine Schallplatte, oder? Ja. Jedes Jahr sagen wir, diese individuellen Fehler in der Verteidigung, die müssen wir abstellen. Jedes Jahr wieder.
Ja, und das ist ja jetzt wahrscheinlich dann auch die Brücke, wenn du nochmal kurz über Transfers irgendwie reden willst. Ne?
Ja.
Also wir haben letztes Jahr schon irgendwie eher negativ über unsere Abwehr gesprochen, gerade über die Innenverteidigung. Jetzt haben wir mit Schröck einen Abgang gehabt und wir hatten mit Nduka jetzt noch einen Abgang. Das waren beide jetzt nicht Stammspieler, aber im Endeffekt kam jetzt, Lechner wurde hochgezogen, das hat sich auch so in der Vorbereitung schon gezeigt, okay, Lechner wohl vor Nduka irgendwie so gesehen. Jetzt war Simon Lorenz gestern krank, Dann spielt Malone und Svetinovic in Innenverteidigung, Lechner auf der Bank. Ja, schon sehr dünn besetzt auch, also gerade in der Position, wo du ja mit Gelbsperren mal rechnen musst, wo wir in der 38-Spiele-Saison auch mal mit einer Verletzung rechnen müssen. Das ist schon dünn besetzt.
Ja, das ist dünn besetzt und ich bin ja auch der Meinung, nicht qualitativ dass die erste besetzt, Linie auch nicht so qualitativ besetzt ist. Ich war ja noch der Meinung, dass Svetinovic der Beste von denen ist. Jetzt haben wir den kritisiert, der hat sich irgendwie so ein bisschen kurz aus der Startelf verabschiedet. Malone finde ich weiterhin so viel Schatten, dass mir diese zwei Einwürfe und dann das Hail Mary Tor, dann bringe ich von mir aus in der 85. dann wieder Kopfball mache. Aber es ist wirklich so behäbig und vorhin das Thema ja Reaktionsgeschwindigkeit hatten, das ist so langsam alles immer, dass ich das einfach nicht, dann da schon nicht gut finde. Lorenz, meine, das ist von mir, da gab es auch Lob von Sabrina. Ich fand auch Lorenz in den Spielen geht schon. Es ist wirklich nicht gut und es ist wirklich nicht so unglaublich tief besetzt. Und ich habe echt schon so ein bisschen Schiss vor der Position, wenn sich wieder verletzt, wenn er gesperrt ist. Und vom Sechser ist recht, lass Brüder mal wieder seine unberechtigte rote Karte bekommen. Ja, dann spielen wir halt keine Plate.
Ja, und also, ich meine, wir haben vorher über diesen Spielaufbau gesehen und man sieht ja schon auch bei Sabrina, dass sie es schon auch spielerisch von hinten irgendwie oft lösen will. Und mir tut dann ein Max Plath, der irgendwie in einem Bundesliga-NLZ irgendwie ausgebildet ist, der da irgendwie eine wichtige Rolle übernehmen soll und das irgendwie da hinten spielerisch rausspielen, aber du musst es halt spielerisch rausspielen mit irgendwie solchen Holzhackern wie Malone und Lorenz irgendwie.
Und Fröde.
Das ist auf jeden Fall mindestens ein Risiko zumindest.
Ja, natürlich.
Es hat jetzt nicht unbedingt diese unbedingt Fehler gegeben da. Ja.
Ist klar.
Aber da ist Plath für mich noch der ballsicherste von denen, die wir gerade genannt haben.
Ja, ich glaube, es sind da wirklich, wenn das Risiko oder so ist, sind sehr viele junge Spieler, die zünden müssen und halt. Also es sind keine, ich meine, ist ja schon erfahren für einen jungen Spieler. Aber der muss halt sich da wirklich finden, Plath muss sich finden. Und dann muss halt auch so ein tatsächlich glaube ich auch, dass so ein Zeitler würde uns sehr gut tun, wenn er da irgendwie da wieder reinkommt. Aber das finde ich halt sehr gefährlich, wenn man diese Gedankenspiele hat. Wenn man sich jetzt hier sitzt und sich denkt, naja, wir bräuchten eigentlich, dass wir diese ganz jungen Spieler, dass die das dann richten. Uff, also ich muss wirklich sagen, so zentrale Defensivblock ist für mich echt schwierig aktuell. Also Defensive, Innenverteidigung und Sechser.
Absolut, da aber auch, hast du vorher auch erwähnt, Offensive, also Kopacz, Kanuric, muss deutlich mehr kommen. Und gerade bei Kanuric, du siehst es auch immer wieder, der hat auf jeden Fall die Anlagen auch hier. Also der ist, glaube ich, jetzt auch 21, aber da muss dann jetzt auch irgendwann der nächste Schritt kommen, weil dafür ist er schon sehr, sehr erfahren.
Letztes Jahr hat er wirklich ja viel gezeigt, auch, aber das ist auch noch nicht durch, das ist nicht stabil. Es ist halt die Spiele bisher, eins gut, 3-0. Im Kopacz, ich glaube, die Kicker nur auf Kopacz eigentlich auf 4,5 oder so im Schnitt. Also das ist keine Kicker in der dritten Liga, kann sich viel drauf geben, aber schon wieder, das ist halt auch ein Indikator.
Ich weiß, wir kommen schon wieder an die 2-Stunden-Marke gerade, aber vielleicht, ich glaube, auch Twitter daran interessiert wäre, wie ist denn eure Einschätzung zu Borkowski bisher? Haben wir noch gar nicht geredet heute.
Ja, den habe ich mir auch überlegt, ob ich den gerade vorher schon erwähnt. Also wie erwähnt, du siehst in einigen Momenten, finde ich, da sehr, sehr coole Bewegungen oder beziehungsweise auch Anlaufverhalten, also Stichwort das in der ersten Minute gegen Lautern, also wirklich, wirklich gut. Aber du merkst schon auch, dass der seine Rolle noch finden muss und also gerade ist ja auch bei ihm in den letzten Jahren irgendwie da Leipzig, aber dann immer wieder ausgeliehen und so. Also du merkst schon, dass da einfach ja so eine gewisse Sicherheit auch da fehlt und bumm. Was für mich auch noch nicht passt, ist einfach dieses Zusammenspiel vorne drin, also zwischen Borkowski und jetzt in den letzten Spielen Gröning, da muss ich schon sagen, auch jetzt, da würde ich mir wünschen, glaube ich, oder finde ich es besser, wenn dann wieder ein Testerot spielt, weil der dir doch gerade mit dem Zusammenspiel oder mit dann einfach in Bezug auf dann Vorlagen und so weiter noch mehr geben kann. Also
Testerot mit wem?
Also mit Borkowski.
Mhm. Ja, also glaube ich.
Heute ist der Bene dran, der den Gröning roastet. Ja, also ich muss sagen, ich bin mir bei Borkowski mega schwer. Also ich glaube, wenn Borkowski nicht spielt, sehe ich genauso viel wie von ihm, wenn er spielt. Ich überlege gerade. Und mir fallen so wenig Situationen ein, wo ich ihn positiv oder negativ so richtig gesehen hätte. Aber da, was mir auch als erstes in den Kopf gekommen ist, ich glaube wirklich, also dieses dumme Duo Borkowski-Gröning, das ist inexistent, da passiert gar nichts. Und ich weiß auch nicht, wie die sich so richtig ergänzen sollen. Also irgendwie, klar, eigentlich sollte ja Gönning dann der sein, der irgendwie den Ball dann irgendwie hoch ablegt oder was auch immer auf Pokrowski oder die untereinander spielen. Da siehst du halt gar nichts von. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Gönning raus. Ich finde das bei 60-Spiel, was war so bezeichnend. Du siehst ihn halt 90 Minuten einfach gar nicht. Und das einzige Mal, wenn du ihn siehst, ist so, wie er kläglich diesen einen Konter vergibt auf der linken Seite. Und ansonsten, wenn der halt nicht nach einer Standardsituation einen Ball reinköpft, was er kann, passiert da halt nichts. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, es gibt Stürmer, die siehst du 90 Minuten nicht, die machen ihre Tore. Und wenn du dir das erlauben kannst, die in deiner Mannschaft zu haben, ist das in Ordnung. Nur ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns aktuell das erlauben können, dass wir einen Gröning 90 Minuten durchschleifen, damit er vielleicht ein Kopfballtor macht. Glaube ich nicht. Und da sehe ich es genauso. Auch Testroth sehe ich immer noch kritisch, aber Testroth hat einfach viel mehr fürs Spiel zu geben und spielt halt mal einen guten Pass zwischendurch nochmal. Und Belfast machen kann er auch. Ob jetzt Testroth-Pokrowski die Lösung ist, weiß ich nicht, weil ich Pokrowski wirklich einfach nicht so richtig sehe. Ob Testroth und Gröning sich irgendwie ergänzen könnten oder ob das zu viel, also dann viel zu statisch da vorne wird, weiß auch nicht. Aber ich finde so, dieses Dumm-Duo ist für mich auch einfach nicht existent, wobei ich da halt jetzt sage, sie kriegen auch wenig. Wenn du als Sturm-Duo immer nur die Flanke reinbekommst und hoffst, dass dann irgendwie der eine von beiden den reinköpft, dann ist es auch ein bisschen unfair. Aber schwierig. Du hast die Frage eröffnet, wie siehst du es?
Ja, also ich tue mich genauso schwer, es zu bewerten. Ich glaube, dass wir vielleicht auch zu laienhaft irgendwie sind, um Pokrowskis Rolle vielleicht richtig greifen zu können. Ich glaube, dass er vielleicht auch gerade abseits des Balles irgendwie richtig ist. Also er hat jetzt nicht durch Ballkontakte irgendwie großartig auf sich aufmerksam gemacht oder durch Abschlüsse.
Aber vielleicht durch Packing-Wert.
Also, wie du sagst, einmal mit dem Anlaufen oder irgendwie in der Balleroberung da gegen Mannheim direkt bei dem ersten Tor. Da fällt auf. Gestern war er für mich wirklich unsichtbar, ist dann nach 55 Minuten ausgewechselt worden gegen Testroth. Aber ja, also klar, wenn du Gröning hast, dann musst du einen zweiten Stürmer haben, der auch Meter macht, der aus der Tiefe irgendwie kommt. Und wir haben vorher so ein bisschen gesprochen, gerade dann auch Zentrum, Übergang ins letzte Drittel und so, war gestern schwierig zumindest. Wäre dann eigentlich Pokrowskis Rolle auch so ein bisschen, klar, natürlich auch Kanudic und Kopacz, die da jetzt auch nicht geglänzt haben gestern, aber ich erkenne einen Plan und ich kann schon verstehen, dass er dabei ist, aber richtig geliefert hat er auch noch nicht.
Nee. Und dann ist es, das verstärkt ja immer mehr dieses, was es eigentlich mit einem Heinkel. Wo ist eigentlich Draculic hin? So dieses, wir haben ja vor der Saison gesagt, wir haben so viel Stürmer. Und jetzt stehst du da hier so, jetzt haben wir da zwei, da sind wir jetzt nicht so überzeugt von, aber wir tun uns auch irgendwie so schwer zu sagen, das wäre richtig. Also klar, wie du schon sagst, sehr vieles, was wir hier bewerten, ist der Liner, aber auch aus der laienhaften 80 Millionen Bundestrainer-Sicht, ich weiß jetzt auch nicht so richtig.
Also um die Frage und vielleicht dann auch tatsächlich die ganze Sendung irgendwie abzuschließen, wo Draculic hingekommen ist, kann ich sagen, er hat gestern in der U19 gespielt und auch getroffen. Die U19 hat im DFB-Pokal gegen Hannover gespielt und 2-1 gewonnen. Draculic mit einem Lupfer zum 1-0.
Mensch, stimmt, wenn er trifft. Aus dem Spiel raus. Mit dem Fuß. Mensch, krass. Gibt's Sachen. Ja, wir echt spannende Frage. Und er hat eigentlich irgendwie so viele, die da rumlaufen. Ja, vielleicht ist es dann irgendwie nach der Länderspielpause, dass es dann plötzlich Zeitler-Test droht. Schieben wir Zeitler wieder nach vorne. Schauen wir mal. Ja, ich wüsste es auch nicht so beantworten. Haben wir noch irgendwelche Themen, die wir jetzt vor dem Ausblick besprechen wollen? Wir haben noch ein paar Aufregungsthemen hier, aber die können wir auch weglassen. Lass mal alles weg. Wir regen uns immer nichts mehr auf heute.
Ich glaube, wir sind
gut unterwegs gewesen. Gut, dann schauen wir mal kurz nach vorne. Wir haben jetzt tatsächlich jetzt am Dienstag schon das dritte Pokalspiel gegen Würzburg.
Ja.
Direkt nach Transfer-Deadline.
Tags darauf dann noch ein Testspiel.
Ja, gegen Tirol. Weiß auch nicht so richtig.
Ja, interessant. Also, weil ich meine...
Ja, das spielt jetzt gar nicht an.
Ja, also vorausgesetzt gegen Würzburg spielt dann die erste Garde.
Aber ja, das hoffe ich wohl. Ja, vor der Länderspielpause, wenn du jetzt im Toto-Pokal mit der zweiten Garde gegen Würzburg rausfliegst.
Und dann die erste Garde danach in dem unwiderten Testspiel spielen zu lassen, ja, würde kein Sinn
machen. Das ist ja recht sinnvoll. Also die werden hoffentlich auch mit der ersten Mannschaft, vor allem wie vor der Länderspielpause, jetzt gegen Würzburg spielen, weil das Problem an dem Spiel ist ja wirklich, ganz echt gut rausfliegen schon mal.
Inklusive natürlich Guckloch-Torwart Simon Simoni im Tor.
Ja, dann hoffen wir einfach auf keine Freistöße aus zentral. Guter Position. Ja, und ansonsten geht es dann weiter mit Stuttgart 2 in Groß-Asbach. Ja. Das beste Auswärtsspiel der Saison. Ich freue mich schon riesig. Ja, das restliche Programm ist mein ist Essen. Ist ja nicht so gut gestartet irgendwie bisher, glaube ich. War ja auch 3 Spiele wahrscheinlich erst. Ja, hatte 3 Spiele, 4 Punkte. Also das kann man nicht so richtig bewerten. Die spielen halt noch hier für das Spiel. Und dann wird es wahrscheinlich aber auch vielleicht schon ein bisschen Gradmesser gegen Sandhausen auswärts. Gucken wir mal, wie wir bis dahin stehen. Aber Sandhausen ist ganz gut gestartet. Weil ich nicht weiß, wie die gestern gespielt haben.
Ich glaube, auf jeden Fall, die haben irgendwie nach jetzt 4 Spielen irgendwie ein Torverhältnis von 3-2.
Ja,
das könnte auch ein Geduldspiel werden.
Ja, das könnte für uns natürlich wieder schlecht sein, dass wir dann irgendwie wieder...
Also die werden wohl...
Wenig Fehler machen. Wenig Fehler von uns machen. Ja, aber dann sind wir mal gespannt. Jetzt haben wir hoffentlich Würzburg raus. Das wäre gut für die Grundmoral, um dann halt nach der Länderspielpause wieder anzugreifen. Weil es ist halt bisher... Bisher ist es halt einfach sehr durchwachsen. Und jetzt muss es sich in die richtige Richtung bewegen. Und möglichst schnell. Damit wir nicht in unnötige Diskussionen kommen, die wir uns selber durch unsere eigenen Ziele gesteckt haben. Gut, dann haben wir euch wieder 2 Stunden belästigt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Denkt dran, Bene will's wissen.
Beantwortet. Wir müssen noch die Bene will's wissen Frage von letztem Mal beantworten.
Oh, was?
Oder auflösen.
Die Bene will's wissen Frage von, oh, die Bene will's wissen Frage vom letzten Mal war, was zuerst passiert, oder?
Ja, genau.
Ob mein Sondertrikot tatsächlich ankommt, ob wir eine gelbe Karte wegen Meckern bekommen, Platzverweis für Fröde oder Verletzung Dittgen. Und ich glaube, also
bis auf die Fröde-rote Karte ist alles auch tatsächlich irgendwie sehr schnell sehr passiert. Genau. Passiert, ja.
Dittgen kurzfristig verletzt, direkt im ersten Spiel natürlich gelb wegen Meckern, das war klar. Aber es ist tatsächlich vor dem ersten Spiel mein Trikot angekommen. Ich bin komplett überrascht. Wir haben ja auch gesehen, dass auch selbst in Japan die Trikots inzwischen angekommen sind für über 40 Euro Shipping. Was auch immer man für so, also es ist wirklich so, es war so ein Brillennet wie groß, dieses Päckchen, dass man da über 40 Euro Shipping nach Japan zahlt. Ich glaube, der arme Mann, der hat das mit Expressversand gekauft und nach 4 Monaten bekommen und hat dann sich gewundert, warum es 40 Euro kostet. Aber es ist überall angekommen. Ich hoffe, es ist auch bei euch angekommen. Heißt, Bene wollte es wissen und Bene weiß es jetzt. Können wir da eigentlich mit hinten so ein Logo machen, mit deinem Gesicht und so einen Daumen hoch einfach, Bene?
Ich glaube, dir sollte man mal noch eine Optionsrechnung schicken.
Für das Logo. Mach mal gerne. Schick mir eine Optionsrechnung. Alles klar. Dann beteiligt euch wieder an Bene will's wissen. Und wir hören uns in so knapp einem Monat wieder. Servus, Schanzer.
Servus.
Servus.